In erster Linie ging es darum, meine Familie zu versorgen.
Ja.
Ja, ich habe jahrelang gar nicht gefragt, ist es überhaupt meins? Du musst arbeiten gehen, du musst deine Leistung abliefern und da hat es nicht gezählt, ob du jetzt mal Hormone hattest und mal emotional leicht beseelt warst. Nein, da musstest du abliefern. Und ich dachte mir nur, Gott, Susanne, ehrlich, du bist sieben, zwar 47, ich war 47 Jahre alt, ja, also schon gestanden, ja, 30 Jahre Berufserfahrung. Was willst du denn auf diesem Seminar? Du bist ja eine Persönlichkeit, gell? Warum schicke ich jetzt auf so ein Persönlichkeitsseminar, ja?
Ja.
Hätte ich nie gedacht, dass mich das irgendwann mal in die Knie zwingt. Aber tatsächlich war es mein zweites Burnout.
Aha.
Weil ich das erste habe ich gar nicht vervollgenommen. Ja, und aus diesem Grunde heraus war für mich das To-Do eigentlich, du musst die Menschen mitnehmen, du musst ihnen zeigen, dass es noch was anderes gibt, sich nicht ihrem Leid zu ergeben, ja, wirklich nach vorne zu gucken, den Blickwinkel zu öffnen.
Herzlich willkommen bei Investier oder Verlier. Heute mit Susanne Bürger. Die Susanne hat jahrelange Berufserfahrung als Führungskraft, ist ein sehr powervoller Mensch, ist auch als Coachin im Anlagebereich unterwegs, vor allem Gold und Immobilien. Aber das Wichtigste finde ich, die Susanne ist ein super interessanter Mensch, von dem man ganz viel lernen kann und hat auch eine ganz, ganz interessante Geschichte, viele Hürden schon genommen in ihrem Leben und die auch erfolgreich gemeistert. Und ein total mutiger Mensch. Und deswegen ist die Susanne heute hier. Schön, dass wir hier sein dürfen bei dir in der Wohnung. Das weiß ich sehr zu schätzen, Susanne.
Gerne, gerne.
Vielleicht steigen wir einfach mal ein zu deinem Coaching-Sein, ja? Du bist ja Coachin, aber das ist ja sehr vielschichtig bei dir. In welchen Bereichen coachst du und wie bist du überhaupt dahin gekommen? Wie kommt ein Mensch dazu und sagt, ich coach dich jetzt oder ne, ich unterstütze dich hier?
Ja, das hat also alles so seine Geschichte tatsächlich. Ich bin in der Gesundheit unterwegs, das heißt körperliche und geistige Gesundheit. Und so habe ich mich da so ein bisschen spezialisiert oder den Schwerpunkt drauf gelegt und habe für mich festgestellt, dass Existenzängste sehr dazu neigen, jemanden halt gesundheitstechnisch einzuschränken. Und in diesem Zuge bin ich dann auf die Finanzen gestoßen, tatsächlich. Also alles aus persönlicher Erfahrung heraus. Ja, der Weg hat mich so irgendwie sukzessive dahin geführt. Und ja, Finanzen war tatsächlich das Letzte, was ich so on top genommen habe, um jemanden in die Stabilität zu bringen. Und das ist tatsächlich auch so der Punkt, den ich ja begleite. Also als Krisenexpertin, so würde ich mich mittlerweile schon bezeichnen wollen, habe ich mir jetzt die, ja, also die Punkte Beruf, also Business tatsächlich, weil ich halt auch aus der Führungserfahrung komme. Ich habe den Hintergrund, ich war jahrelang Vertrieblerin, egal in welchen Management, unterschiedlichen Managementpositionen. Und habe da jetzt auch als letztes als Jobcoach noch gearbeitet, also auch viel mit Menschen aus anderen Ländern heraus und habe gemerkt, dass da ganz viel Unterstützung nötig ist, ja, um hier anzukommen in Deutschland auch. Und das andere ist natürlich die Gesundheitsschiene, also Gesundheit, weil ich da auch tatsächlich persönlich erkrankt bin und ich weiß, wie schwer es ist, wenn man da auch erstmal in so ein Loch fällt, weil man eine gewisse Diagnose also bekommen hat und da auch wieder rauskommen muss. Ja, genau. Und das andere sind natürlich die finanziellen Schwierigkeiten, die daraus dann entstehen können. Ja, einmal der Beruf fällt weg. Das Berufliche ist vielleicht auch nicht so, dass man jetzt seine Leidenschaft da reinbringen kann. Also es dümpelt irgendwie so vor sich her. Man hat jeden Monat, ich sag mal, das Ende des Monats ist eigentlich noch gar nicht da und man hat kein Geld mehr. Also auch da entstehen ganz viele Ängste, die dann tatsächlich im Körper zu gesundheitlichen Schäden, auch psychosomatischen Schäden dann entstehen können. Und genau, und deshalb habe ich mir diesen Part Finanzen noch dazu genommen, weil gerade Edelmetalle und Immobilien, also Immobilien, ich komme aus dem Immobiliengeschäft, aus dem Baustoffhandel. Das war für mich immer präsent, das Betongold, ja, so wie man es so schön sagt, also Beton und Gold, also Gold an sich. Dann bin ich zu den Edelmetallen gekommen, weil aufgrund der, ich sag mal, geringen Schwankungen, ja, das doch eine gewisse Stabilität und ein Fundament gibt. Und Fundament bin ich auch wieder in der Baustoffbranche. Wenn ich in einem Haus kein stabiles Fundament habe, dann bricht es dann irgendwann zusammen.
Ja.
Und genau deshalb habe ich so den Kreis für mich geschlossen, alle drei Elemente in einem Coaching bei mir unterzubringen.
Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist Krisenassistentin, ja?
Krisenexpertin. So würde ich mich bezeichnen.
Gut. Wenn ich jetzt eine Krise habe und ich will mir jetzt eine Expertin holen, dann will ich mir, um ehrlich zu sein, nicht jemand holen, der problemlos durchs Leben gekommen ist, sondern ich will mir jemand holen, der selber Krisen durchlebt hat, ne? Der das weiß, wie ist es, damit umzugehen. Was waren denn Krisen in deinem Leben, die du gemeistert hast, dass du auch den Mut hattest zu sagen, hey, ich bin jetzt Krisenexpertin für andere und habe auch das Handwerkszeug, dir oder dich zu begleiten auf dem Weg?
Ja, also es gibt verschiedene Situationen tatsächlich in meinem Leben, die ich jetzt aufzählen kann. Oder
mit deiner Krankheit hast du es ja gerade schon kurz angeschnitten.
Also zum einen bin ich, habe zweimal eine Ausbildung gemacht. Das war jetzt schon mal, ja, weil ich auch damals Beruf, also meine erste Ausbildung war Fleischerei-Fachverkäuferin. Ich konnte es nicht weiter ausführen, weil ich Allergie an den Händen hatte, Neurodermitis plötzlich. Und dann hat man mir gesagt, Sie können den Beruf nicht weiter ausführen, Sie müssen was anderes lernen.
Wie war das für dich damals? Wie viel Zeit hast du da schon rein investiert in die Ausbildung?
Tatsächlich nur die Ausbildung.
Okay.
Weil danach habe ich dann auch wirklich gesagt, okay, das ist jetzt nicht zukunftsfähig für mich. Damals war es mit den Handschuhen nicht so gegeben, sondern man hat noch mit den Händen gearbeitet. Das ging also gar nicht mehr. Ich habe dann ein Jahr noch meine mittlere Reife nachgemacht. Die hat mir nicht gefehlt, für den kaufmännischen Beruf zu gehen. Und bin dann über Beziehungen in die Baustoffbranche gekommen, in den Baustoffhandel. Ja, genau. Hab dann nochmal 3 Jahre Baustoffhandel gemacht.
Mhm.
Und hab dann ein Jahr später meinen Ex-Mann kennengelernt und bin nach 5 Monaten bereits schon ins Ruhrgebiet mit dem gegangen. Hab also alles hinter mir gelassen und hab gesagt, okay, also entweder geht's in die Hose oder ja. Es wird gut, und zwar 27 Jahre, ja.
Vielleicht als Hintergrundinfo, du kommst ja eigentlich aus der schönen Pfalz.
Ne? Genau, richtig.
Und jetzt sind wir ja auch, jetzt sind wir auch im Ruhrgebiet, das ist schon auch nochmal was ganz anderes. Ne? Wir hatten es vorhin auch schön bergig in der Pfalz.
Ja, es ist tatsächlich auch eine ganz andere Mentalität.
Ja.
Eine ganz andere Mentalität. Ich habe, als ich in einer Führungsposition war, habe ich Vorträge halten müssen dann, ja. Und ich habe früher versucht, immer Hochdeutsch zu sprechen. Also man hört ja vielleicht meinen Slang so ein bisschen raus, ja.
Manchmal finde ich, wenn du in so einem Thema aufgehst, wo da merkt man, hey, das ist voll dein Ding, da kommt dieses Pfälzerische mehr raus.
Ja, genau, genau. Ja, die Tatsache war dann hingehend, dass ich versucht habe, Hochdeutsch zu sprechen und im Vortrag dann immer gestoppt habe, weil ich nach dem entsprechenden Wort gesucht habe. Ja? Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Susanne, bist du eigentlich bescheuert? Weil warum gibst du denn deine Authentizität ab? Also warum bist du nicht authentisch? Ja, es gehört einfach zu dir. Jedes Mal, wenn ich in die Pfalz gefahren bin, also in die Heimat gefahren bin, hatte ich auch wieder den Slang drauf, weil du gehst ja automatisch wieder in deine alte Sprache, in dein altes Sprachmuster rein. Ja. Und dann habe ich es auch irgendwann sein lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ja, also wenn er mich nicht versteht, dann könnte er mich fragen. Ansonsten, ja, dann ja, müssen wir halt damit leben, dass er mich nicht versteht. Aber das haben dann die meisten auch, oder sie verstehen mich. So.
Ja.
Genau. Aber es kommt immer dann raus, wenn ich tatsächlich Emotionen dahinter habe. Da kommt das verstärkt raus.
Ja.
Genau. Ja, und das war so der erste Punkt eigentlich für mich, schon dieses Mutigsein, dieses einfach alle Brücken abbrechen und sich neu aufzustellen. Ich habe mir oben einen Job gesucht, wir haben uns eine Wohnung gesucht und starten dann um unsere gemeinsame Zukunft.
Ja.
Wir haben ja vorher auch nicht zusammengelebt. Und genau.
Auch spannende Herausforderung,
ja,
wenn
ja,
man
ja.
plötzlich zusammen wohnt, ja. Ganz andere Dynamik.
Genau, genau. ich hatte damals tatsächlich auch Heimweh. Also muss ich schon so die erste halbe Jahr, das war schon nicht einfach, aber hat sich dann, ja, es hat sich dann, war dann Gewohnheit.
Ja.
Genau. So. Das war so das Erste. Dann natürlich immer die Herausforderung im Job. Ja, ich habe mehrere Jobs dann natürlich auch bekommen, mal gewechselt, immer in Führungspositionen oder in Projektarbeiten gewesen. Und gerade im Baustoffhandel ist es halt so, als Frau, oder früher war es so, mittlerweile hat sich das ja auch so ein bisschen geändert, du musstest schon deine Ellenbogen zeigen, um auch...
Was muss man sagen?
Die Ellenbogen.
Die Ellenbogen
zeigen. Du musst die Ellenbogen schon ausfahren, ja, als Frau, gerade gegenüber Handwerkern, die dann schon mal schnell an dir vorbei in den hinteren Bereich reden, weil da ein Mann sitzt. Mhm. Ja? Mhm. Da darfst du denen auch gerne mal so dann zeigen, pass mal auf, du bist vom Fach und du hast es auch gelernt und du hast was drauf. Also so diese, also war jahrelang in dieser Kampfhaltung drin. Ich sag's mal so.
Ja,
ja? Was nicht gesund ist, was wirklich nicht gesund ist und deshalb oder daraus resultierte dann auch tatsächlich meine Erkrankungen, konnte die früher auch gar nicht spüren. Ich habe das einfach weggedrückt. Gab es nicht. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich konnte nicht zum Arzt gehen. Krankheit, was ist es?
Mhm.
Immer durch. Ja? Also gab es früher gar nicht in diesem Bereich.
Was sind da für Erkrankungen dann entstanden? Das war dann körperlich aufgrund von Stress und diesem Druck.
Ja.
Was
ja.
ist daraus entstanden für dich? Welche Krankheiten?
Also Rückenschmerzen. Klar. Kreislaufprobleme. Ich war jahrelang wirklich übergewichtig.
Mhm.
Ja, das war Cortisolausschüttung aufgrund des Stresses. Ich hatte damals ja noch gar nicht so den Überblick, was man da machen soll, in welchem Zuge ich da überhaupt bin. Ja, also was der Körper so tatsächlich auch ja, mit mir gemacht hat und woher die Krankheiten entstanden sind, die waren dann plötzlich da. Ja, wie das vielleicht bei vielen auch so ist, die entstehen einfach aus dem Grunde heraus, heute weiß ich das, weil die Seele erkrankt ist. Ja? Weil du nicht das machen konntest oder nicht das machen kannst, was du eigentlich willst oder wofür du hier bist. Ja, wenn du in einer, es ging ja nur darum, in erster Linie ging es darum, meine Familie zu versorgen.
Ja.
ja? Ich habe jahrelang gar nicht gefragt, ist es überhaupt meins? Sondern es war ein guter Job. Es wurde gut bezahlt, du hattest die und die Zusätze, ja, und es hat dazu gereicht, deine Bedürfnisse zu stillen und dich abzusichern in einer gewissen Art und Weise. So. Und darum ging es in erster Linie mal. Ja?
An der Stelle vielleicht, ich hatte letztens auch ein Gespräch mit der Laura, gerade über die Rolle der Frau und was alles erwartet wird von einer Frau heute, ne? Auch jetzt an junge Frauen. Und ich habe oft so den Eindruck, dass es gar nicht mehr genug ist, wenn man einfach nur Mama ist als Frau, ja?
Nein.
Und dass die jungen Frauen das heute so sehen als, ja, die macht halt nur das und das ist ja eh selbstverständlich. Mhm. Aber ich persönlich finde, dass es schon ganz viel Stress und Arbeit ist, überhaupt eine tolle Mama zu sein, weißt du?
Ja.
Und darüber hinaus noch zu arbeiten, ob das jetzt Teilzeit ist, ein Minijob oder sogar Vollzeit, das ist ja dann irgendwie alles Bonus. Klar, manchmal muss das sein, rein finanziell, ne? Aber ich finde, es wird total unterschätzt, Mama zu sein oder auch ja, Eltern zu sein.
Also ich glaube, da muss man oder da darf man sich auch mal in diese Personen der weiblichen Rolle reinfügen.
Mhm.
Ja? Wir geben ja, das Kind wächst in uns heran. Wir geben dem Kind ganz viel, gerade wir Mütter geben dem Kind ja auch diese Bindung mit.
Mhm.
Ja? Und auch dieses Verantwortungsbewusstsein. Ja? Und wenn du plötzlich nicht mehr nur für dich alleine verantwortlich bist, sondern für ein Kind, dann ist das von schon alleine dieser Druck, der lastet ja schon auf dir.
Mhm.
Ja? Da seid ihr Männer ja außen vor, weil ihr habt es nicht geboren. Ja? Wir sind so die Gebärende, wir sind so die Gebär, wie soll ich sagen, Maschinen nicht, aber wir sind ja dieses Wachstum oder diese wachstumgebende dieser wachstumsgebende Part, ich sag's mal so, ja. Und da geht schon viel in einem selbst ab, ja. Schon alleine dieses Bewusstsein oder der Druck, machst du alles richtig, ja. Du kannst ja das Kind erstmal gar nicht so richtig fühlen, Ja, also so ging es mir. Ich konnte meine erste Tochter gar nicht fühlen zuerst.
Was meinst du mit fühlen?
Ja, 5 Monate, ich war so in dem Strudel des Arbeitens drin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Vertriebsleiterposition, ich war 60 Stunden arbeiten, als ich dann gehört habe, ich war schwanger. Ja, ich konnte die bis zum 5. Monat gar nicht annehmen, weil die einfach nicht reingepasst hat, ja, in mein Leben damals.
Krass.
Ja, und als ich dann die Hosen nicht mehr zubekommen habe, ja, dann muss ich, okay, Susanne, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst du das für dich auch wirklich realisieren, du kriegst ein Kind. Und dann war ich so trotzdem noch in diesem Geschehen drin, dass ich diese Schwangerschaft, also meine erste Schwangerschaft habe ich gar nicht genossen, weil ich so in dem Trudel war, dieser Leistungsdruck wirklich noch, du musst arbeiten gehen, du musst deine Leistung abliefern und da hat es nicht gezählt, ob du jetzt mal Hormone hattest und mal emotional leicht beseelt warst. Nein, da musstest du abliefern.
Mhm.
Ja? Und das hat also wirklich bis zum Schluss war das wirklich schon eine Umstellung für mich. Ich sag's mal so.
Mhm.
Dann plötzlich ein Kind zu haben auch, dafür noch zu verantwortlich zu sein, war ja schon für die Kleine, also mein Mann und mich, ja. So. Ich habe immer so dieses Verantwortungsvolle übernommen, ja, weil ich es halt auch schon gewohnt war aus den Kindheitsfahrten heraus. Ich war verantwortlich für meine Schwester. Ich habe, als meine Eltern sich scheiden lassen haben, habe ich die mitgenommen. Wir sind alleine gezogen. Ich bin da, weil das Geld nicht funktioniert hat oder auch nicht gelangt hat, bin ich abends arbeiten gegangen. Sie war noch 17, sie war noch nicht mal volljährig. Ich habe die mit in diesem Jahr dann tatsächlich durchgezogen. Dieses Verantwortungsbewusste liegt mir auch in, also ist mir in die Wiege gelegt worden. Ja, so auch mit meinem Bruder dann nach 7, also der 7 Jahre jünger. Da hieß es dann, Susanne, pass auf, ich habe jetzt keine Zeit und du musst jetzt auf den Kleinen aufpassen. Ne? Also, und das ist tatsächlich auch das, was ich ja immer wieder, oder das merke ich auch, das hat sich halt auch in meinem beruflichen Weg halt auch mitgespiegelt, dass ich immer Verantwortungsrollen übernommen habe. Ob das jetzt die Vertriebsleiterposition war, ob das jetzt die Projektmanagementposition war, ob das jetzt tatsächlich auch zum Schluss die Standortsleitung war, ja. Und zwar immer so, dass ich gegangen bin. Und zwar gegangen bin, loyal war, die Leistung gebracht habe für die Unternehmen, die mich dann auch beschäftigt haben. Ja, mhm. Ich habe denen die Leistung gebracht und das Ergebnis gebracht. Die mussten mir nur, und das ist eine Gabe von mir, umzusetzen. Die mussten mir nur sagen, was sie haben wollen. Und ich habe es irgendwie bewerkstelligt. Also manifestieren bin ich gut.
Mhm, ich merke schon.
Ja, das kann ich, wenn ich weiß, wohin und für wen ich gehe. Ja. Aber ich habe es tatsächlich für falsche Werte gemacht, nicht für mich selbst, sondern wirklich für andere. Wenn ich für andere gehen kann und kann für mich dann, das ist für mich Befriedigung. Das ist für mich innere Befriedigung. Und das habe ich ja jetzt auch gerade.
Mhm.
Genau diese Situation habe ich jetzt auch gerade. Wenn ich für andere gehen kann, dann ist das für mich ein höherer Zweck. Und ich freue mich daran. Und das gibt mir ein tolles Gefühl, wenn ich die Menschen auf ihrem Weg begleiten kann und kann die dahin bringen, wo sie hinwollen.
Mhm.
Ja, oder ihnen den Weg bereiten können, damit sie dahin kommen, wo sie hinwollen.
Ja.
Ja.
Ist da nicht dann auch die Gefahr, dass du schnell ausgenutzt wirst oder ausgenutzt werden kannst, wenn du es so gerne gibst, ne, und das für dich auch Befriedigung ist?
Habe ich schon erfahren, ja. Das war ja dann die erste Ehe, die nach 27 Jahren dann beendet war. Es war dann so ein Punkt, wo ich dann lernen durfte, Grenzen zu setzen und dann auch mal zu sagen, nein, stopp, jetzt ist es gut genug, jetzt bin ich erstmal an der Reihe.
Mhm.
Genau. Ja, also natürlich gab es Menschen, die es ausgenutzt haben. Das ist so dieses Hinten anstellen, tatsächlich auch von meiner Mutter auch geerbt. So dieses Hinten anstellen, diese Dienung oder dieses Dienen für andere Dasein, sie zu behüten, ihnen so alles, wie gesagt, den Weg zu bereiten, um sie zu pushen, ja, um sie mitzunehmen, um sie wirklich dahin zu bringen, wo sie hinwollen, ja, es wird nicht überall wertgeschätzt. Also viel mehr geht es für manche in die Selbstverständlichkeit, was es tatsächlich aber gar nicht ist. Mhm. Und das durften dann halt auch meine Arbeitgeber erfahren, als ich gesagt habe, nein, jetzt nicht mehr. Wenn ich merke, dass es wirklich nicht mehr zurückfließt oder überhaupt gar nicht angenommen wird und auch nicht gewertschätzt wird, was ich tue, dann ist irgendwann auch der Zeitpunkt erreicht für mich, dass ich dann sage, und jetzt ist Schluss.
Mhm.
Ja, dass ich dann wirklich auch für mich dann ein Ergebnis oder einen Strich ziehe und sage, okay, die Energie, die lasse ich jetzt dann doch woanders hinfließen.
Ja, ja, wir hatten es ja auch vor der Podcast-Aufnahme kurz darüber, dass man als Außenstehender jemanden eine Tür aufmachen kann,
ja,
aber durchgehen muss jeder selber.
Genau.
Was war denn dann für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du bist erfolgreich im Beruf, mhm, aber du merkst, du ackerst dich hier ab, dir geht's körperlich nicht gut, du willst dich verändern. Was war da der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich mich als Coachin verwirklichen, weil da gehe ich auf, da brenne ich für. Was ist da passiert? War das so ein schleichender Prozess? Mhm. Gab es ein einmaliges Erlebnis, wo du gesagt hast, war heute, ich muss das jetzt so machen?
Beides tatsächlich. Also es war einmal die Situation, dass ich von meinem damaligen Geschäftsführer auf eine Persönlichkeitsentwicklung geschickt wurde,
mhm,
und ich dahin fuhr. Das war so der Punkt, der so einschneidend für mich war. Deshalb ist das so präsent. Und ich dachte,
das war ein Seminar.
Das war ein Seminar, was Führungskräfte besuchen mussten für diese. Also es war so eine Grundvoraussetzung. Ja, wenn du als Führungskraft dort eingestiegen bist, wurdest du automatisch zu diesem Seminar eingeladen.
Mhm.
So. Und es war so ein Onboarding, kann man sagen, ja, als Führungskraft. Und ich war ja damals schon, hatte schon mehrere Firmen geleitet, mehrere Projekte geleitet, ja. Und ich dachte mir nur, mein Gott, Susanne, ehrlich, ich war 47 Jahre alt, mhm, ja, also schon gestanden, ja, knapp 30 Jahre Berufserfahrung. Was willst du denn auf diesem Seminar? Du bist ja eine Persönlichkeit, gell? Warum schicke ich jetzt auf so ein Persönlichkeitsseminar, ja?
Ja.
Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, also ich wusste, ich wurde dann doch etwas Besseren belehrt, weil dieser Moment für mich der Weg in die Persönlichkeitsentwicklung war tatsächlich. Nochmal für mich selbst, ja.
Das heißt, davor hast du dich mit dem Thema jetzt gar nicht so
überhaupt nicht.
Ah, okay.
Überhaupt nicht. Das war für mich der Game Changer, um einzusteigen, um für mich diese Entwicklungsreise auch anzutreten tatsächlich, ja. Also das Bewusstsein zu öffnen, ja. Es wurde auch von der Trainerin, die ich aus früheren Seminaren schon kannte, geöffnet in dem Sinne, dass wir einen Eingangstest machen mussten, der unser Stressniveau begutachtet oder aufzeigt. So. Und ich war da weit über dem Ergebnis drüber. Sie sagte mir damals, muss schon Susanne, also Perfektionismus, also oberstes. Ja. Also total in mir gefangen, nur auf Power, nur auf Leistung getrimmt. Also es ging aus dieser Tabelle tatsächlich hervor. Ich hatte das höchste Ergebnis, was man da haben konnte. Und sie sagte mir, Susanne, die kannst du mir
hören. Das höchste Ergebnis im Sinne von das höchste Stresslevel?
Ja, die höchste Punktzahl, die negativ ausgeschlagen ist, was muss ich bezeichne es jetzt mal so.
Ja.
Und sie sagte zu mir, Susanne, wenn du so weitermachst, bist du nah einem Herzinfarkt. Und da wurde mir erstmal so bewusst, in welcher Tretmühle ich die ganze Zeit auch war. Und das war wirklich für mich der Punkt, wo ich angefangen habe, aufzuwachen. Ja, kann ich wirklich so sagen. Also dieses Seminar ging ein halbes Jahr mit Buddy und Gesprächen und ganz vielen. Da wurde so immer so Brüche in meiner Kruste kamen dann so, die du da jahrelang auch so ins Herz und die ganzen Emotionen gebaut hast. Also das war schon sehr emotionsgeladen tatsächlich teilweise, mhm, und hat mir gezeigt, okay, Susanne, du hast zwar was an mir, ja, du bist eine Persönlichkeit, aber da ist ganz viel, was eigentlich vergraben ist. Ja, und das hat mir so den Weg bereitet. Ja, ich bin dem eigentlich unheimlich dankbar heutzutage, dass der mich dahin geschickt hat. Es hätte mir nicht die Augen geöffnet und ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin.
Ich stelle mir vor, dass der Prozess dann nicht kunterbunt und nur toll und positiv war, sondern das war bestimmt auch Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg, wo du sagst, hey, die Kruste bricht auf und da kommen Themen hoch. Das ist bestimmt auch tough, oder?
Ja, also es waren tatsächlich war ich in diesem Unternehmen dann 2,5 Jahre als Standortleitung und ich bin dort weggegangen, weil ich einen Burnout hatte. Also es kam anfänglich Corona, es war auch privat Umbruch, Scheidung, also wirklich Umbruch überall in auf allen Ebenen kam in diesem Moment zustande. Stress mit Kindern, also familiäre Thema, dann kam Corona noch, dann haben uns die wirklich, das hat ja jeder zu der Zeit angefangen, intern zu renovieren, weil sie ja nicht raus konnten. Also uns haben wirklich diese Leute auch überrannt, ja. Und jeden Tag neue Anforderungen. Und das hat mich ausgenockt. Das hat mich zu diesem Zeit ausgenockt. Und ich bin da auch offen auf meine Vorgesetzten hingegangen und habe das angesprochen. Und aus diesem Punkt heraus, dass die überhaupt gar nicht wussten, wie sie mit mir klarkamen. Sie hatten mir die Zeit geschenkt, ich konnte mich auch erklären, aber ich habe dann auch drum gebeten, dass ich diese Position dann aufgeben kann. Ja, es war in dem Moment kam dann auch so wirklich so ein Schwung an, wer bin ich? Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, was mache ich hier überhaupt? Ja, ist das der Weg, den ich begleiten will? Also wirklich, da ging so ein Prozess in mir los. Ich habe zu dem Zeitpunkt keine therapeutische Unterstützung gehabt, weil es einfach auch nicht machbar war. Es war zu viel Anfrage auf zu wenige Therapeuten. Ich habe mich in dem Zuge, kann ich sagen, eigentlich selbst therapiert mit ganz vielen Weiterbildungen dann auch, die ich angefangen habe. Zum Beispiel der Life Coach bei Creator. Habe ich gemacht. Ich habe Feng Shui-Beratung gemacht zu diesem Zeitpunkt. Das waren so die ersten zwei Kurse, wo ich einfach wissen wollte, warum bin ich so getrieben? Was beschäftigt mich? Wo komme ich überhaupt her? Ja, was bin ich für ein Mensch? Und da war, also ich habe ein Jahr lang nur geheult. Also ich habe ein Jahr lang nur wirklich wie so eine Zwiebel geschält. Von wirklich, also das Herz aufgebrochen. Ja,
eine kurze Zwischenfrage.
Ja.
Hättest du dir vorstellen können, dass du mit 40 dann irgendwie in 10 Jahren an den Punkt kommst, dass du einen Burnout hast? Weil, weißt du, Burnout sieht man vielleicht in der Gesellschaft eher jemand an, der vermeintlich schwach ist, ja. Aber du warst ja eine totale Powerfrau, du hast eine Familie durchgeboxt, du warst im Job total erfolgreich. Und jetzt passiert einer Frau wie dir sowas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hättest du dir das vorstellen können, wenn du rückblickst mit 40, dass du mal an den Punkt hinkommst?
Nee, hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, dass mich das irgendwann mal in die Knie zwingt. Aber tatsächlich war es mein zweites Burnout.
Aha.
Weil ich das erste habe ich gar nicht für voll genommen.
Du hast einfach weitergemacht?
Ja.
Wie kann man trotz Burnout weitermachen?
Das war so. Ich habe das übergangen. Das erste Burnout war in dem Falle, wo wir hatten ein Haus gekauft, wir haben eine Kernsanierung gemacht und sind nach einem halben Jahr, weil es da auch, es hat sich ein zeitlicher Verzug eingesetzt, sind wir im Januar umgezogen in einer Baustelle rein.
Mhm.
Und ich war zu dem Zeit Vollzeit tätig, habe zwei kleine Kinder gehabt, zwei Hunde, jeden Tag Baustelle, Lärm, Schmutz. Bin von A nach B gefahren, um die Kinder in den Kindergarten und in die Schule zu bringen. Habe meinen Job gemacht, Vollzeit, war dann noch tatsächlich unterwegs und sollte dann das Haus von oben bis unten tapezieren. Das hat mich 3 Tage ausgenockt.
Mhm.
Ich habe 3 Tage im Bett gelegen und wusste nicht, was ich machen soll, was ich machen sollte. Das war ein Urlaub, den ich da, weiß ich noch genau. Da wollte ich über Fastnacht, hatte ich mir Urlaub genommen und wollte tapezieren und ich kam nicht mehr aus dem Bett raus. Im Nachhinein habe ich das wirklich als Burnout festgestellt, weil ich hatte 2 Jahre lang Hautprobleme.
Aha.
2 Jahre lang habe ich mit meiner Haut gekämpft, bis ich diese Themen wieder weg hatte. Aber zu dem Zeitpunkt war ich so in der Schiene drin des Leistungs. Ich konnte ja gar nicht, konnte überhaupt gar nichts machen. Meine Kinder mussten in die Schule, ich musste arbeiten gehen. Ich hatte 2 Hunde, die raus mussten. Ja. Ich habe mir 3 Tage dann für mich diese Zeit genommen. Habe dann ganz normal weitergemacht. Und erst beim zweiten Burnout ist mir eigentlich erst bewusst geworden, im Nachhinein, Susanne, das ist ja schon dein zweites. Und da habe ich mir dann aber die Zeit genommen und habe dann wirklich auch für mich halt festgestellt und dann hatte zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen ein kleines finanzielles Polster, was übrig geblieben ist. Das habe ich dann wirklich in meine Ausbildung gesteckt. Ja.
Okay.
Ja. Und bin dann meinen Weg gegangen. Und
ja,
wenn ich nochmal ganz kurz, tatsächlich wurde es mir dann nochmal bewusst, auf welchem Weg ich bin, als ich den Stress- und Burnout-Berater gemacht habe. Also ich, komischerweise intuitiv habe ich Weiterbildungen gemacht, die mich halt jetzt auch zu diesen ganzen Kenntnissen und zu der Werkzeugkiste geführt haben, die ich jetzt halt besitze. In diesem Seminar hat die Dozentin einen Test gemacht. Und dieser Test, das Ergebnis war, dass sie gesagt hat, Susanne, du bist schon gut auf dem Weg. Ich habe dann auch die Ernährung umgestellt, habe angefangen abzunehmen, Sport zu machen, wieder mich dann auch um mich selbst zu kümmern.
Mhm.
Ja, bist auf einem guten Weg, aber du bist noch nicht da, wo du eigentlich hin solltest, denn du bist altersstrukturtechnisch 20 Jahre älter. Und das war ein Thema. Das hat mich in die Knie gezwungen. Weil ich war ja schon 47, also 48. Jetzt stell dir mal vor, ich war altersstrukturbedingt schon 20 Jahre älter.
Was heißt das?
Das heißt,
altersstrukturbedingt?
Meine Zellen waren schon in 68, also die waren schon 68 Jahre alt.
Vor lauter Stress, vor dem schnellen Leben,
von dem Powern, von dem Leistungsdruck, diese Alterung der Zellen. Ja, die war schon 20 Jahre, war ich da schon älter. Da habe ich mir gedacht, okay, Susanne, du bist jetzt 48, gell? Was soll denn erst in 10 Jahren sein?
Mhm.
Verstehst du?
Mhm.
Und da habe ich gesagt zum ersten Mal, nee, also das musst du jetzt verändern. Und bin dann wirklich auf die Suche gegangen, wie kannst du das machen?
Ja.
Und habe dann für mich eine Formel herausgefunden, die ich seitdem mache und der ich auch folge. Und mittlerweile sagt man ja, oder so kriege ich das immer vom Außen gespiegelt, dass ich halt jünger aussehe, wie ich bin. Ja, und das heißt also tatsächlich kannst du dich mit jedem Jahr, was du deinen Zellen Gutes tust, um wie viele Jahre verjüngen.
Mhm.
Ich habe das, was sie mir damals gesagt hat, umgekehrt und habe es tatsächlich wirklich in der Zeit geschafft. Und es ist jetzt, die Ausbildung habe ich gemacht in 2018, sind jetzt 7 Jahre her. Und die letzten 7 Jahre, die waren wirklich hart. Die waren hardcore. Das war eine innere Arbeit für mich. Schattenwelt bearbeitet, innere Kindarbeit. Also ich habe wirklich alles durch. Krankheit, feuchte Makuladegeneration, chronisch.
Was ist das?
Das ist eine Einblutung ins Auge, ins linke Auge. Als der Arzt mir gesagt hat, das ist eine chronische Geschichte, es geht nicht mehr weg, das bleibt bis zu meinem Leben. Und ich muss mein ganzes Leben lang Spritzenkuren ins Auge bekommen, habe ich zu ihm gesagt, nach dem 8. Mal, das mache ich nicht mehr. Und habe dann Lösungen gesucht und bin dann auch fündig geworden. Gott sei Dank, ja. Und ich habe es geheilt. Ja, und aus diesem Grunde heraus war für mich das To-Do eigentlich, du musst die Menschen mitnehmen. Du musst denen zeigen, dass es noch was anderes gibt. Sich nicht ihrem Leid zu ergeben. Ja, wirklich nach vorne zu gucken, den Blickwinkel zu öffnen. Open your eyes sozusagen. Ja, guck nach Alternativen. Die klassische Medizin kann nicht alles gewährleisten. Und es gibt ganz viel auf der Welt an Möglichkeiten, dich zu unterstützen. Ja. Ich habe es mit Vitamine und ich sag mal mit Nahrungsergänzungsmittel geschafft, weil mein Körper leer war. Der war ausgepowert. Stress ist der größte Schaden für deine Gesundheit. Ja? Und daraufhin habe ich angefangen, wirklich den Stress versucht. Ich kriege es ja teilweise heute auch nicht ganz so hin. Aber auch wir Coaches brauchen oder wir Coaches brauchen für uns auch selbst Coaches, die dann mal so den Scheinwerfer bitte auf dich richten und sagen, passt auf, ja, du machst auch nicht alles richtig und guck oder geh in dich hinein und überprüfe nochmal dein To-Do.
Mhm.
Wo kannst du es besser? Und es ist ja auch immer wichtig, von außen das manchmal wirklich vor die Nase gehalten zu bekommen, in welchen Tretmühlen du auch gerade bist. Genau, ja. Und deshalb bin ich auf den Punkt Gesundheit gekommen. Und auch auf die psychische Gesundheit. Weil mich über das Burnout habe ich halt auch festgestellt, dass ich jahrelang in depressiven Verhaltensmustern war. Ganz viele alte Glaubensmuster in mir gelagert waren, sind. Also ich habe wirklich mein Unterbewusstsein, ich sag mal, aufgeräumt. Ja, in den letzten Jahren.
Du hast es ganz nett formuliert mit deiner Werkzeugkiste, die du hast, ne?
Ja.
Da würde ich gleich gerne mal jetzt im Detail drauf eingehen, wie du dich dann weitergebildet hast, was du jetzt auch coachst, ne, welche Bereiche du abdeckst. Mhm. Vielleicht davor eine kleine Anekdote, ganz passend dazu, die mir jetzt gerade kam. Und zwar, ich habe einen sehr guten Freund, das ist ein absoluter Power-Typ, ne? Das ist ein 1A-Vertriebler und der ist im Immobilienbereich tätig. Mhm. Und der besucht regelmäßig Seminare. Mhm. Und habe ich letztens mit ihm telefoniert und dann sagt er zu mir, ey, Lukas, diese Coachings, das ist ja der Wahnsinn. Ich bin dort und da ist der Raum voll, 100, 200 Leute bei mir in der Region und Immobiliencoaching und Chaka und hier, ne? Und dann sage ich dir ehrlich, ich hatte den Eindruck, ey, Kacke, wenn ich jetzt heimgehe, der komplette Markt ist leer gefegt, weil jetzt sind hier 100, 200 hungrige Menschen, die haben das Handwerkszeug jetzt, die wissen, was zu tun ist. Wenn die jetzt alle anfangen, dann ist der Markt leer, ne? Und er ist ein Typ, der hinterfragt dann gern und dann geht er zu dem Seminarleiter am Ende hin und sagt, ey, du, mal Hand aufs Herz, wie viele von diesen 100, 200 Menschen, die jetzt hier gerade mit uns Chaka gemacht haben und die das Handwerkszeug haben, setzen denn wirklich um? Und der Typ sagt dann zu ihm hinterher vorgehaltener Hand, ja, vielleicht 5%, die anderen kommen halt die nächsten Jahre immer wieder zu mir und ich ernähre mich und meine Familie davon, aber die kommen nicht ins Handeln, ne? Und ich persönlich finde Coaching super interessant und beschäftige mich da auch schon seit über 10, 15 Jahren schon damit auch. Nicht so intensiv wahrscheinlich wie du, aber immer wieder. Und ich sehe da auch die Gefahr, dass man vielleicht sich selber immer wieder ablenkt oder ne, man zieht Energie aus so einem Coaching raus und kommt aber dann schwer ins Handeln. Siehst du die Gefahr auch? Begegnest du sowas im Alltag auch? Weißt du, dass du immer wieder Seminargänger vielleicht triffst, die das als Hobby dann irgendwie machen, ohne es vielleicht zu wissen? Oder also wie ist da dein Umfeld, wie ist deine Erfahrung? Das würde mich total interessieren. Oder wie siehst du jetzt den Aspekt gerade?
Also ich sag mal, ein Seminar ist ja nur so gut, ja, wie du das rüberbringst und wie du die Leute initiieren kannst.
Mhm.
Ja, das heißt, initiieren aus dieser Energie, die du jetzt gerade so beschrieben hast, mit den 200 Menschen auch wirklich den großen Teil anzustecken und ins Tun zu bringen.
Mhm.
Und da ist es halt jetzt der Punkt, anzusetzen, um zu sagen, okay, wollen die Leute denn wirklich? Weil viele gehen auch dahin, um sich zu unterhalten oder unterhalten zu lassen.
Aber ist ja teilweise schon relativ teuer, jetzt nur für Unterhaltung. Weißt du, da buche ich mir lieber einen Urlaub und lass mich dann von den Leuten im Hotel unterhalten.
Also jeder sieht es ja anders, ja. Mhm. Ich meine, du nimmst aus jedem Seminar, nimmst du was mit für dich.
Mhm.
Ob du das jetzt auch persönlich umsetzen musst, weil du vielleicht gerade diesen Punkt hast oder bearbeiten musst, den derjenige, der Seminarleiter jetzt gerade bringt oder nicht, das entscheidest du ja. Ja. Und das Wichtige ist tatsächlich nicht das Seminar, sondern die Umsetzung danach, das Manifestieren. Du kannst aber nur einen Punkt oder ein Ziel, eine Vision manifestieren, wenn du auch wirklich willst. Und da sind wir bei dem Wollen. Ja? Willst du deine Situation verändern? Welche Motivation steckt dahinter? Nimmst du daraus, kannst du daraus auch wirklich was umsetzen dann für dich? Oder musst du vielleicht noch ein Seminar buchen danach, weil der erste Impuls, ich sag mal, die 2 Tage oder meistens sind es ja 2 Tage oder vielleicht ein Weekend, mal eine ganze Woche, weil es einfach noch nicht die Initialzündung ist, die du brauchst.
Mhm.
Ja, so. Und da bin ich jetzt so ein Typ, ich bringe die Menschen zum Zünden. Mit meiner Leidenschaft, mit meiner Energie. Wenn sie es denn wollen.
Mhm.
Und so wie ich das vorhin auch gesagt habe, schon bereits, eins habe ich mir festgesetzt, ich nehme nur noch Menschen mit, die wollen. Weil alles andere ist Energievergeudung. Von mir.
Mhm.
Ja? Und die, die wollen, die supporte ich. Bis zum Letzten.
Okay.
Ja?
Wie supportest du die? Was sind deine Tools? Welche Seminare hast du vielleicht besucht? Oder was, ja, was ich rausgehört habe aus unserem Gespräch vorab schon, dass du eine ganz bunte Palette hast von, du gehst auf Autosuggestion, ein Ziele setzen, aber auch mal den Raum anschauen. Hey, wie sind die Farben? Genau. Was können wir da machen? Ist das schon sehr bunt und eine breite Palette, die du da abdeckst?
Also ich decke ein ganzheitliches Coaching ab.
Mhm.
Ja, das ist schon mal ganz wichtig zu sehen. Also nicht nur eine, nicht nur den einen Punkt, sondern wirklich den ganzen Menschen. Mhm. Das umgibt auch den Beruf, das ist auch das Umfeld und es ist natürlich sich selbst und seine Gesundheit.
Mhm.
Ja. Und ich habe jetzt für mich in meiner Werkzeugkiste, sage ich mal, ein rundes Gebilde gemacht, wo ich sage Körper, Geist, Seele und ich nehme aber auch noch den Raum dazu, weil ich gemerkt habe, und das hat auch was mit meiner Ausbildung dann als Feng Shui-Beraterin zu tun, dass du sehr viel aus deinen Räumlichkeiten auch nehmen kannst, weil in uns selbst ist ja das Qi vorhanden in der Energie, ja, was gestoppt ist, was oder es ist im Fluss, aber auch in unseren Räumen ist es gegeben. Und wenn die Energie von Raum und dir selbst nicht harmonisiert, ja, dann geben sich da auch nicht, dann kommst du nicht richtig in deinen Fluss, du kommst nicht richtig in die Energieleitung rein. Ja,
was ist denn Feng Shui für Menschen, die es nicht wissen? Unter anderem auch ich habe da nicht so das Verständnis vielleicht, was Feng Shui ist.
Ach so, okay, also Feng Shui ist eigentlich nur eine Energieleitung, eine Energieraumgebung. Ja, es ist eine fernöstliche Lehre, die auch noch nicht so weit verbreitet ist, aber kommt, es kommt immer mehr. In dem Sinne letztendlich dein Umfeld, deinen persönlichen Bedürfnissen richtig und energiegebend anpassen zu können oder anzupassen. Wir können ja mit ganz vielen Dingen spielen, das wissen wir ja teilweise gar nicht. Wir können mit der Farbgebung spielen. Weiß zum Beispiel, Weiß ist strebsam, ist das Yang-Prinzip, das aufsteigende Prinzip. Wenn du jetzt noch in der zweiten Etage wohnst und hast alles weiß, weiße Fliesen, weiße Wände, weiße Türen, alles weiß, ja, da gehst du durch die Decke, ja, weil da bist du hyper. Dann wird deine Energie, dein Nervensystem so gestresst, ja, dass du nicht zur Ruhe kommen wirst.
Vielleicht an der Stelle mal eine ganz persönliche Frage.
Ja.
Mein Schlafzimmer ist komplett weiß. Ja, also weiße Schränke, weiße Wände, weiße.
Ach du Gott.
Und ich kann gar nicht runterkommen.
Ja, das ist
was ist die Farbe zum Runterkommen? Was muss ich da machen?
Also eher gedeckte Grün. Es kommt drauf an, was du willst. Willst du eine Ruhephase, dann machst du Grüntöne rein, okay, für dich. Ja, du, also weiß, wenn du weiß hast, das wundert mich nicht, dass du nicht zur Ruhe kommst.
Spannend.
Das hat ja was. Also es ist ja, guck mal, aufsteigend, absteigend. Ja, aufsteigend sind helle Töne, sind powergebende Töne. Das ist Power, ist Karriere, ist strebsam. In uns sind ja, also Männer, männliche und weibliche Gene drin. Mhm. Ja, so. Und wenn du jetzt so ein Power-Typ, da sind ja viele Führungspersönlichkeiten, die powern den ganzen Tag. Ja, die stehen so unter Stress, unter Druck. Die brauchen entsprechende Energie. Wir brauchen auch mal eine Energie zum Runterkommen.
Mhm.
Ja, wir müssen eine Umgebung haben, die normalerweise dafür sorgt, die sie runterholt von ihrem, damit sie innerlich auch ausgeglichen werden. Du kannst als Führungspersönlichkeit nur so effektiv arbeiten, wenn du innerlich an für sich eigentlich ein Gleichgewicht in einer Balance bist.
Mhm.
Ja, nur so kannst du den Menschen dann auch vermitteln, hör mal, ich kann euch verstehen und ich kann euch mitnehmen und ich kann euch führen. Wenn du nur in der Dominanz bist, hast du ein ganz falsches Bild, würde ich jetzt bezeichnen wollen, auch teilweise auf deine Mitarbeiter. Weil du gibst vieles vor, was sie überhaupt gar nicht bewerkstelligen können.
Hm.
Ja? Du kommst nicht mit denen in einen Einklang. So ging es mir auch. Deshalb hatte ich ja damals auch dieses Ergebnis, bei der, als wenn du dich daran erinnern kannst, bei dieser Abfrage, bei diesem Test, da war ich voll in meiner Führungsrolle drin, ich war voll in der Dominanz, ich war voll in dem Strebsam, voll in dem Power drin, alles auch in der perfektionistischen Lage damals Leistung abgeben zu müssen. Das ist das Leistungsprinzip, Yang. Das ist das Strebsame. Ja? Und wenn du dann in die Yin-Phase gehst, also in die Ruhende, in die Nehmende, in die Gebende, das, was wir weiblich eigentlich, das, was wir als weibliches ja bezeichnen, dann kannst du über diese Geschichte der Harmonisierung dann Qi ausgleichen und dann geht es dir auch wesentlich besser.
Mhm. Okay.
Und das kann man über den Raum, über die Pflanzen, über Bilder, über also ganz unterschiedliche Materialien kann man es beeinflussen tatsächlich.
Ja, ich muss mir da mein Schlafzimmer mal vornehmen, weil es geht nicht so weiter. Okay, also den räumlichen Teil haben wir abgedeckt. Wie bearbeitest du Körper und Geist? Was sind da deine Tools? Was sind Dinge, die du da machst mit den Menschen?
Also Körper ist natürlich Ernährung. Das ist bei mir ganz, ich bin Ernährungsberaterin noch, habe mich da auch mit der Ernährungsmedizin beschäftigt, ganz lange. Das heißt, wenn wir in einem durch Stress bedingt in einem total übersäuerten Körper stecken, ist bei 80% der Menschen so, dass sie übersäuert sind aufgrund ihres Stresses, dann besteht natürlich ein Mangel. Ein Mangel an Nährstoffen, an Vitaminen. Das ist meistens ja dann auch so, dass du gerade in dem Stresslevel Zeitthemen hast, Zeitthemen des Essens. Du isst nicht vernünftig. Du isst nicht, was du eigentlich solltest, um deinen Körper zu stärken. Ich sag mal, der Körper, das kommt tolles Sprichwort zur Geltung, du isst, was du, oder du bist, was du isst. Ja, ich sag's mal so, sorry. Aber das ist ja so, wenn jemand unter Druck steht, dann isst man nicht einen Salat, sondern dann geht man auf die, ich sag mal, es viele sind so, dass sie dann eher so auf das Grüne, auf wirklich die Nährstoffe achten. Es ist schon auch ein Umbruch passiert, aber trotzdem sind wir doch so Fertiggerichte. Burger, Pommes, Pizza, Schnellgerichte halt, ja, die man sich mal unterwegs so reinsteckt oder ein Baguette, ja, also Weißmehl, was den Blutzuckerspiegel anhebt, was schnell in die Müdigkeit bringt, was den Körper auslaugt tatsächlich, ja. Das ist für mich der Körper. Ja, wirklich, wo ich dann reingehe und mal eine Analyse mache, wie sieht überhaupt der Säurepegel aus bei dem Menschen, ja, wie ist er aufgebaut, was isst er den ganzen Tag, also mal wirklich so einen Plan erstellt, so, also wirklich eine Analyse mal machen, ist Zustand, Abgleich, ja.
Wie macht man so eine Analyse jetzt, um rauszufinden, ob der Säuregehalt ist in dem Körper?
Da gibt es eine Messung. Gemacht. Also da kann man pH-Messung machen. Das ist für mich so das erste To-Do, was ich eigentlich, ja, was heißt eigentlich, ich mache das immer bei Menschen, die zu mir kommen oder die ich betreue. Die machen dann auch erstmal eine Überprüfung. Die dürfen dann 3 Tage mal so ein Messblatt ausfüllen und da siehst du eigentlich schon, dass sie total, total übersäuert sind im Körper. Und daraus entsteht ja auch ganz viel Krankheit. Verstehst du? Wenn du in einem Körper nicht eine gesunde Basis hast, basisches Milieu, Säuremilieu ist ein Körper, auf dem Krankheiten wachsen. Das ist so der Ursprung der Autoimmunkrankheiten, Darmkrankheiten, hat auch was mit der Psyche zu tun, weil der Darm ist mit dem Kopf verbunden. Der Darm ist das zweite Gehirn von uns. Ja, so, und wenn du dem nicht vernünftig das Essen zulieferst, was er braucht, um wirklich die Kraft, um die Zellstruktur zu unterstützen und so weiter, dann hängst du durch, dann kannst du keine Leistung bringen. Du kannst auch für dich nicht zufrieden sein, weil du hast keine Befriedigung.
Mhm.
Wenn du nicht vernünftig ist, dann bist du nicht klar in dir. Du bist vom Geist her nicht vernünftig klar. Du bist eingeschränkt. Ja, und das spielt auch eine ganz große Rolle dabei. Und das ist für mich das Körperliche. Das wird bei mir dann auch überprüft. Ja, und dann gibt es entsprechend, wenn der Kunde es möchte, weil nicht jeder möchte und sich dann auch wirklich mit beschäftigen, und den Tatsachen mal ins Auge fassen und da die Umstellungen machen, also verschiedene Umstellungen, Ernährungsumstellungen zum Beispiel, ja, zu machen oder ein anderes Trinkverhalten, aufhören zu rauchen zum Beispiel. Ja. Das spielt ja alles so mit hin, mal vernünftig zu schlafen. Wenn du sagst, du kannst nicht schlafen, du kommst nicht zur Ruhe, dann kannst du auch keine innere Ruhe herstellen, in dem Sinne, dass dein Körper mal wirklich in den Schlaf richtig reinkommt. Ja, also 7 Stunden Schlaf am Tag sollen schon sein, damit der Körper überhaupt regenerieren kann, damit er seine Selbstheilungskräfte wieder aktivieren kann. Ja, ansonsten ist er ja, er kann ja, ja.
Ja, es ist immer das
Permanent
zwischen Anspannung und Entspannung, genau, und beides genau, muss genau, da genau sein.
Ja,
ja.
Parasympathikus. Sympathikus, genau.
Das heißt, bei Ernährung, wenn du da vielleicht grundsätzlich mal so einen Tipp geben könntest, ist klar, allumfassend kannst du jetzt in so einem Format natürlich da niemand irgendwie einen Tipp geben.
Stunden könnte ich damit verbringen mit Ernährung mittlerweile. Stunden.
Mein Learning, was Ernährung angeht, was ich bei dir jetzt auch ein bisschen rausgehört habe, ist unverarbeitete Lebensmittel.
Auf jeden Fall.
Vielleicht weniger Kohlenhydrate, um diese Insulinspikes irgendwie nicht zu oft passieren zu lassen.
Genau.
Und Trinkverhalten, was ist da deine Empfehlung?
Also
viel Wasser.
Wasser, und zwar stilles Wasser. Stilles Wasser, Tees, ne? Basische Tees, vielleicht Kräutertees. Die kann man super trinken über den Tag. Wenig Kaffee tatsächlich.
Wenig Kaffee?
Wenig Kaffee.
Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
Also ich 2 Tassen, im Höchstfall 3. Also mit was nochmal, aber also morgens 2 Tassen, ja. Und dann nachmittags nochmal eine, gegebenenfalls, wenn ich mal.
Ich habe ja eine Tasse von dir auch bekommen und es war ja eine Riesentasse. Das ist ja wie bei mir 3. Dann ist.
Ach so, gut. Ja, dann ist ein Pott, ja. Genau, ich trinke immer einen Pott, ja.
Okay.
Ja, 2 Potte und nachmittags dann nochmal einen, gegebenenfalls, richtig.
Kaffee dann auch irgendwie bei einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr trinken, vor dem Schlafen gehen?
Ja.
Das wäre da so eine Empfehlung?
Also, das kommt immer auf den Menschen drauf an. Ja, wie er halt aufgestrickt ist und genetisch die Gegebenheiten, ob er es jahrelang gewohnt ist oder nicht. Also das ist alles eine Frage des Doings. Ja. Bei mir persönlich ist es so, dass ich nach 16 Uhr versuche, also wirklich keinen Kaffee mehr zu trinken, weil ansonsten komme ich nicht in den Schlaf rein. Ja. Da bin ich zu überdreht. Das ist dann der Koffein, der bei mir nochmal zusätzlich anregt. Wobei Koffein nicht verkehrt ist. Er bringt uns auch in den Stoffwechsel rein. Ja, also sag mal, man darf alles immer so abwägen für sich. Ja, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Dann, da ist vielleicht auch noch mal so das Reinfühlen, ja, und auch bei der Ernährung. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ja, also ich würde jetzt sagen, wirklich unbehandelte, viele regionale Sachen. Was ich mir angewohnt habe, ist wirklich darauf zu achten, die Inhaltsstoffe. In jedem Produkt, was verpackt ist, ist Zucker drin. Und Zucker ist der größte Mist, den wir unserem Körper antun können. Ja? Wenn ich Menschen sehe, die diese Energy-Dosen in der Hand haben, dann denke ich mir, okay, du hast deinem Suchtverhalten wieder die Droge geschenkt.
Mhm.
Weil 10 Würfel Zucker in einer Dose mit Koffein drin, das ist ein Punsch. Ja?
Das hätte der
voll aufs Herz geht, wenn man das lässt. Und natürlich auch auf den Geist. Weil gerade diese Menschen, und das sind ganz viele junge Menschen, die dadurch auch ihren Geist vernebeln. Ja? Zucker ist eine Droge, schlimmer wie Kokain.
Zucker kann man ganz gut ersetzen mit Honig. Stimmst du dem zu? Oder ist das auch nicht ideal?
Das ist auch nicht ideal. Am besten versuchen, Fruchtzucker in kleineren Dattelzucker zum Beispiel oder jetzt mal ein Ahornsirup. Ja, wenn man wirklich die Süße braucht, wenn man Obst mitnimmt, was ja gut ist für den Körper, dann braucht man keinen Zucker an, noch zusätzlich. Am besten ist auch nicht Obstjoghurt zu kaufen, weil da ist keine Frucht drin. Da ist nur Pipette tatsächlich. wie soll ich sagen, Fruchtgeschmack drin. Mhm. Ja, es sind ganz viele Zusatzstoffe, die eigentlich gar nichts mit einer Frucht zu tun haben. Also wenn du einen Fruchtjoghurt essen möchtest, dann mischen wir das jetzt. Ja? Also Frucht und Quarkjoghurt pur. Das ist das Beste. Da kann man es auch wirklich, ja, man kann es selbst steuern. Was ich anrate, ist wirklich zu schauen, dass der glykämische Index täglich ausgewogen ist.
Was ist der glykämische Index?
Das heißt, weil ich gerade erklären, dass diese Insulinspiegel, dass diese Peaks, die du jetzt gerade beschrieben hast, mhm, dass die nicht aufkommen. Das heißt, du generierst weniger Müdigkeit, du hast eine gleichbleibende Sättigung, du hast ein gleichbleibendes Arbeiten im Körper, du kannst die Kraft aus dir heraus langfristig halten. Dein Körper ist lange mit den Nährstoffen beschäftigt und arbeitet auch entsprechend und du bist nicht diesen Heißhungerattacken ausgesetzt.
Mhm.
Ja, was natürlich auch viele zu zusätzlichem Essen heranführt.
Mhm.
Ja, aufgrund der Geschichte. Weil wenn du in ein Tief fällst, dann bist du kaputt. Dann bist du, und das, so ist mir das früher auch gegangen. Ich habe gegessen, natürlich Nudeln, Reis, also wirklich wertvoll auch, ja, aber auch mächtig. Ja, mhm. Kohlenhydrate, Kalorienzahl on top. Und das hat mich nachmittags dann so schläfrig gemacht. Also ich hätte erstmal eine ganze Stunde auf der Couch zubringen können, damit ich überhaupt mal wieder ans Laufe komme. Mhm. Ja, und wenn du wirklich gezielt auf die Ernährung achtest, ausgleichend dir den Körper so weit bringt, dass eine durchgehende Balance herrscht, dann hast du die Power auch immer noch um 15 Uhr, ne? Mhm. Deine Leistung zu bringen. Aber das wissen viele nicht, weil sie es auch nicht gelehrt bekommen. Und ja, wenn sich immer auch keiner dafür interessiert, dann muss man schon das die Offenheit auch dafür haben, sich darum zu kümmern oder mal zu hinterfragen, warum ist das denn so?
Mhm.
Ja, warum habe ich denn zu viel Übergewicht? Warum bin ich so träge? Warum bin ich so müde? Warum habe ich so viel Krankheiten? Das kann ich vielleicht anders machen. Aber sag mal so, man ist ja in so einer Tretmühle drin.
Mhm.
Ich sage ja, ich kenne das. Jahrelang habe ich das weggedrückt. Wo kommt mein Bauch her? Gerade bei uns Frauen. Hormonelle Geschichte nach den Wechseljahren. Ganz viel Umstellung möglich, nötig an für sich eigentlich. Und das machen die wenigsten. Ja? Deshalb haben wir auch die Krankheiten. Osteoporose entsteht, weil wir unsere Nahrung nicht entsprechend anpassen. Knieprobleme entstehen, weil wir die Übersäuerung im Körper haben und nicht mehr ausgeleitet bekommen auf natürliche Wege. Ja? Und sich keiner drum schert, warum ist die überhaupt da? Ja? Warum kriegen wir Krebs? Hauptsächlich, ich sag mal jetzt, im späteren Alter, in den Wechseljahren, weil unser Körper aufgrund des oxidativen Stresses, des permanenten Leistungsdruckes, vielleicht auch falscher Ernährung, der ist geschädigt.
Mhm.
Ja? Und da achtet keiner drauf. Die machen, ich sag mal so, es ist ja wir sind ja an Umsätzen. Wir sind ja Kapitalgesellschaft, so Kapitalismus ist der Hintergrund. Und auch die Ärzte, die sehen sich natürlich auch erstmal in den Verdienst drin, dann eine Knieoperation an die erste Stelle zu stellen, bevor sie hingehen und dem Kunden sagen, dann bin ich aber auch gar nicht gelehrt drauf, dem Kunden zu sagen, oh, wir müssen mal gucken, vielleicht ist das doch die Ursache ihres Essverhaltens.
Ich finde das ganz lustig, dass du jetzt gesagt hast, Kunde und nicht Patient. Ne? Das sagt auch viel darüber aus. Hat jetzt aber gepasst mit dem kapitalistischen Hintergrund.
Ja, okay. Also für mich sind es Kunden, keine Patienten. Ich bediene das, also Coaches, sind für mich Kunden. Ja, keine
Patienten. Für dich, ich meine jetzt aus der Sicht, weißt du, der Arzt sagt, der operiert, der sieht die ja schon immer als Patienten. Das fand ich gerade nur ganz lustig. Das hat so gepasst mit diesem kapitalistischen Hintergrund.
Ja, aber für sie ist es ja eine Einnahmequelle.
Ja, klar,
sie verdienen daran, sie haben sie genauso wie wir auch, sie haben ihre Arbeit. Ich möchte die Ärzte auch nicht schlecht reden, bitte nicht falsch verstehen. Ja? Jeder, also wir brauchen die Ärzte beim besten Willen für Diagnosen zu stellen und so weiter. Aber da sind wir tatsächlich nicht auf dem aktuellen Stand der Leistungsmöglichkeiten, die wir in einer Medizin auch wirklich darstellen können, ja. Und sind Länder voraus in der Hinsicht. Auch was die Krankenkassen, was die Möglichkeiten angeht, Alternativmedizin da schon abzurechnen. Ja. Warum soll ich denen eine Krankheit erst entstehen lassen, wenn ich doch vorher schon vorsorge? Und das war für mich und ursprünglich auch ein Punkt, den ich mit in mein Coaching nehmen wollte. In mein Gesundheitscoaching oder in das Burnout-Coaching, weil ich gemerkt habe, meine Arbeitgeber sind damit überfordert. Ja. Und wenn die Leistung von mir wollen, und das wollen sie ja auch, ja, dann haben sie auch eine Verantwortung mir gegenüber, dafür zu sorgen, dass ich eine Vorsorge entsprechend bekomme und auch dementsprechend meine Vorsorge generieren kann. Ja? Und wenn es nur der Weg zum Umgang ist des Arztes, um mich entsprechend untersuchen zu lassen oder mir mal eine Ernährungsunterstützung, eine Ernährungsberatung an die Hand zu geben. Gerade wenn man sieht, okay, der Mensch, der ist halt übergewichtig, der ist ständig müde, träge, der kommt nicht richtig in den Flow. Ja? Warum kann ich das als Unternehmen nicht als To-Do, als Benefits vorschlagen? Ne? Wir sind mittlerweile große Firmen, gerade Work-Life-Balance, die das schon integriert haben, die sind da schon dran, da aufzubrechen auch, ja, mehr Benefits zu leisten. Ich sag mal so, die Benefits, die wir früher als Leistungsgesellschaft bekommen haben, war, du kriegst ein Auto vielleicht, du kriegst eine Tantiemo und du kriegst Geld. So, das ist aber nicht mehr so. Ja, mittlerweile, ich sag mal, gerade die Jugend hier, ihr seid schon mehr dafür offen, mal was anderes zu hinterfragen, ja, weil Geld nicht mehr die Rolle spielt, sondern es spielt vielmehr die Rolle, was tut das Unternehmen für mich? Ja, weil ich kann mir jetzt doch mittlerweile aussuchen, wo ich arbeiten gehe. Wir sind doch jetzt gerade in diesem Umbruch.
Ja,
Ja, was macht das Unternehmen? Was bietet es dir? Ja, also da gehen die Unternehmen, die dieses klassische Geld-Leistungsgeschichte, die fallen hinten runter, weil Geld ist wirklich nicht mehr alles. Auch bei mir hat sich meine Einstellung dahingehend gedreht. Mir ist heute der Gesichtspunkt dahinter ist mir tatsächlich wichtiger. Das Team. Bin ich da aufgehoben? Sieht mich meine Führungskraft? Kann ich mich da so entwickeln, wie ich bin? Wie ich, werde ich überhaupt so angenommen und respektiert, wie ich bin? Oder wollen die von mir eine Anpassung? Ja? Und das ist ja auch ein Punkt, der viel in ein Coaching mit einläuft. Ja? Wie bin ich oder wie nimmt mich mein Berufsleben, mein Berufsumfeld? Bin ich da überhaupt noch richtig? Ja? Gibt es da vielleicht auch für mich nochmal zu schauen, ist es das, was ich wirklich will? Ist es der Traum? Sitze ich mal meine Zeit ab oder will ich wirklich noch das Leben genießen und noch das machen, was mir Freude bereitet? Ja? Vielleicht auch, wenn ich jetzt arbeitslos werde oder in eine Krise gerate, da nochmal zu hinterfragen, ey, bin ich da jetzt wirklich oder gibt es für mich vielleicht noch eine Möglichkeit, andersweitig zu gehen? Ja, und es auch als Chance zu nutzen, als Chance für sich nochmal in einen komplett neuen Weg zu gehen. Ja, diese Krise wirklich nicht als Herausforderung und großes, wie soll ich sagen, den Untergang zu sehen in dieser Geschichte, sondern wirklich zu sagen, ey, klasse, ja, ich nehme jetzt meine Zügel in die Hand, ich setze jetzt meine Fahne neu und gehe für mich selbst, weil ich vielleicht auch schon den Beruf jahrelang gemacht habe, die Kinder sind groß, ich bin gesettet, ja. Und jetzt kann ich mich nochmal voll auf mich konzentrieren und das machen, was ich will. Und das sind alles so Bausteine, die ich da mit einfließen lasse in dieses Coaching.
Wenn sich jetzt ein Mensch denkt, ey, die Susanne, die ist ja total cool, die spricht über Themen, da resoniert es irgendwie bei mir. Wo können dich Menschen finden, ja? Wenn die mit dir Kontakt aufnehmen wollen und mehr von dir erfahren wollen?
Also auf Instagram, Facebook. Ich habe so eine kleine WhatsApp-Community mittlerweile gegründet, aber da musst du natürlich auch meine Nummer haben. Ja. Tatsächlich ist es in erster Linie, bin ich aktiv über Instagram im Moment. Okay. Über SUS-Bürger findet mich wieder.
Für alle Zuschauer, Zuhörer, die Links sind auf jeden Fall unten in der Video- oder Folgenbeschreibung. Okay, also ich glaube, wir könnten jetzt auch noch mal 2 Stunden weiterquatschen. Sehr interessant mit dir, finde ich super cool. Lass uns doch mal eingehen, jetzt haben wir das Räumliche hinter uns, wir haben Ernährung und vielleicht auch Bewegung hinter uns. Was ist denn die mentale Komponente, die du auch bearbeitest?
Ja.
Was kann man da machen? Was ist möglich? Und welche Tools hast du in deiner Werkzeugkiste, um da ranzugehen?
Ja, also mental mache ich mit den Coaches tatsächlich Erfolgstraining. Das heißt, ich, wenn man auf die To-Dos oder auf die, das Werkzeug jetzt drauf achtet, dann haben die bei mir ein Erfolgsjournal zu führen, und zwar jeden Tag.
Was ist ein Erfolgsjournal? Wie sieht das aus?
Erfolgsjournal ist ein Buch, ganz einfach eine Klatte, sage ich immer damit.
Ja.
Und in diese Klatte schreiben die am Ende des Tages oder auch am Anfang des Tages, wie sie das machen wollen, ist mir an für sich eigentlich egal. Es gibt 5 Erlebnisse, die sie aufschreiben am Tag.
Das ist auch ein Tagebuch.
Tagebuch führen für Erfolg oder für positive Erlebnisse. Ja, ich gehe mit denen an für sich eigentlich in dieses positive Mindset rein, oder ich bearbeite das Mindset mit einer Art Umprogrammierung, indem ich das Unterbewusstsein oder Traumata und Erlebnisse, innere Kindarbeit gestalte. Also wirklich hinterfragen auch, warum ist die Situation so, wie sie jetzt ist, woraus resultiert es? Weil wir tragen ja tatsächlich vieles von unseren Ahnen her schon mit. Und wir tragen auch ganz viele Erlebnisse aus der Kindheit mit. Die werden bei uns im Körper gespeichert als Traumata, und die prägen uns. Die prägen uns, und so gestalten wir uns auch tatsächlich unser Leben.
Ja.
Und wenn wir da anpacken, vieles ist ja, ich sag mal, mit der Geistungshaltung hier auch schon getan. Ja? Bin ich jetzt eher ein Mensch, der tagtäglich die Nachrichten verfolgt und sich dadurch jetzt in die Tiefe der Schwingungen ziehen lässt, in diese Negativschwingungen, darauf will ich hinaus. Es ist also Frequenzarbeit, die ich tue, die ich dann auch mit tatsächlich mit den Coaches unterbewusst mache, ja, weil ich hebe sie in der Schwingung an. Wenn ich
erklär das doch mal für einen Laie, der jetzt noch nie was von Frequenzarbeit gehört hat, von Schwingungen. Was steckt dahinter? Von wem hast du das vielleicht auch?
Ja, also ich bin ein spiritueller Mensch. Das heißt, ich habe so meine eigenen Quellen, um Informationen zu holen, und habe natürlich auch oder arbeite als ich arbeite mit den Dingen, die ich so bekomme. Ich suche Channel so raus aus den Medien heraus und nehme auch ganz viel für mich mit, was diese Weisheiten angeht. Also ich habe mit Bodo Schäfer, was das Finanzielle angeht, gearbeitet. Ich habe Damian Richter zum Beispiel, Tobias Beck, also alles so, was die Persönlichkeitstrainer angeht. Da bin ich immer an für sich eigentlich am Laufenden, was die gerade machen. Dieter Lange ist ein ganz toller Mentor, was jetzt auch seine Lebensschule angeht, die er jetzt gerade so promotet. Also ich halte mich da wirklich auch auf dem Laufenden und nehme auch diese Themen damit tatsächlich in mein Tun rein, weil es für mich eine wertvolle Gabe ist, die teilweise auch kostenlos passiert. Aber also da bin ich dankbar für, dass die Möglichkeiten da besteht, für mich dann auch persönlich weiterzuwachsen, und dass ich dann, dass die so Möglichkeiten geben, halt auch dann kostenlos auch so an solchen Dingen dann auch mal mit teilzunehmen oder dann auch mal ein Seminar zu buchen. Ja, ich gehe ja auch auf viele Veranstaltungen, wo dann ja motiviert wird, wo solche Themen dann auch vorgestellt werden. Frequenzen sind Schwingungen. Wir arbeiten alle mit Schwingungen, und daraus resultiert ja auch Energie. Ja, wir sind Energie, wir sind Lichtwesen, wir kommen aus der lichtvollen, aus dem Universum. Alles ist Energie, ob es jetzt eine Pflanze ist, ob es Sofa ist, ob du das bist, ja, jeder hat seine Schwingung und jeder gibt es nach außen ab. So. Und wenn ich gerade in einer Trauerphase bin, dann ist natürlich alles dunkel, schwarz. Also ich bin in den Gedanken verhangen, ja, und das strahle ich nach außen auch ab. Das heißt, meine Schwingung, meine Frequenz ist dementsprechend. Und ich ziehe auch das in meinem Umfeld an, weil wir reden dann natürlich auch von Quantenphysik. Ja, Resonanzgesetz. Also das, was ich raus, ich sag's immer so schön, das, was ich raus in den Wald gebe, das schallt auch zu mir zurück. Habe ich eine gute Schwingung, habe ich eine gute Energie, dann widerfahren mir auch gute Dinge. Habe ich eine negative Energie, dann kriege ich nur Plakaten und Hütten vor die Füße geknallt. Ja? Also wenn ich sag mal, eine problembehaftete Person bin, ja, dann ziehe ich Probleme oder Herausforderungen auch tatsächlich an.
Mhm.
Ja? Die kriege ich dann vor die Füße gestellt, um sie zu bearbeiten. Ja?
Mhm.
Und daraus resultiert dann halt auch dein Umfeld. Ja, und wenn ich mit einem Lächeln durch die Stadt gehe, mache ich natürlich einmal was für mich, weil ich aktiviere den Muskel hier, der mir auch die Glückshormone in den Kopf schießen lässt. Ja, ich.
Kennst du Lach-Yoga?
Ja, das kenne ich. Wollte ich schon mal machen. Ich gehe auf meinem Vision Board drauf tatsächlich, weil ich sehr gerne auch lache. Ich bin ein sehr lustiger Mensch auch. Man soll es gar nicht glauben. Ich lache gerne und wenn ich dann ein Lächeln rausgebe, habe ich dann wirklich schon oft gemerkt, dann kommt mir auch ein Lächeln zurück.
Ja, ja.
Und genau das ist das, was ich den Coaches dann mitgebe. Ich hebe die, ich hole die raus aus ihrer Eingesperrtheit, aus ihrer Bubble, ich sag's mal jetzt so, in der sie gefangen sind. Durch verschiedene Methoden, durch dieses Erfolgstagebuch, damit sie überhaupt mal klar bekommen, aufgezeigt oder sich selbst aufzeigen, was habe ich denn heute alles schon erreicht? Weil wir können es ja selbst für uns gar nicht so wahrnehmen. Also ich kann es teilweise auch gar nicht wahrnehmen, was ich mache, weil ich es einfach mache. Ich mache es, ich überlege gar nicht lange. Ja?
Schreibst du auch dein Erfolgstagebuch?
Ja.
Okay.
Was schreibe ich auch? Ja. Nicht immer.
Mhm.
Muss ich auch gestehen. Aber ich habe schon eins, wo ich dann schreibe, was ich so tagtäglich erlebe, ja. Und es ist schön, gerade jetzt, vorgestern habe ich noch da gesessen und habe in so einem alten Buch mal geblättert und habe so meine Ziele, die ich mir damals schon reingeschrieben habe, die habe ich mir nochmal durchgelesen. Und tatsächlich steht da drin, dass ich Menschen unterstützen will, dahin zu kommen, wo sie hinwollen, wenn ich die Möglichkeit habe.
Super.
Ja.
Mega.
Ja, genau. Da ist mir wieder bewusst geworden, okay, Susanne, du machst eigentlich das schon, was du da aufgeschrieben hast. Und siehst, du musst es aufschreiben und so arbeitet auch das Universum. Wenn du Ziele hast in deinem Leben, dann ist es alles eine Strategie. Also Visionen schaffen, Ist-Zustand analysieren, Visionen schaffen, die Planung dahinter setzen, die Strategie verfolgen und dann laufen. Und der Weg schiebt sich beim Gehen unter die Füße. Und tatsächlich habe ich für mich so erkannt, mittlerweile auch, dass es nicht das Ziel ist, es war aber eigentlich, was es ausmacht, sondern der Weg dahin.
Mhm.
Ja, und an diesem Weg wächst du.
Ja.
Dieses Wachstum ist so stark und oder die Aufgaben zu diesem Wachstum, die werden dir so gegeben, wie du es bewältigen kannst. Wenn du ein starker Mensch bist, dann kriegst du auch Aufgaben gestellt, die dich in dein volles Potenzial bringen. Das siehst du zwar in dem Moment noch nicht, aber im Nachhinein, wir leben für die Zukunft, aber im Nachhinein können wir sie analysieren. Ne? Das ist ja immer so krass, weil wenn du jetzt die 10 Jahre zurückgehst und mal guckst, wo hast du da gestanden oder was hast du in den letzten 10 Jahren erlebt?
Ja. Ich denke, das kennen viele, wenn du dir ein Ziel setzt und du erreichst es und dann kommt dieser Moment, und jetzt?
Ja.
Wenn du gar nicht weiterschaust und du denkst, hey, wenn ich das erreiche, dann.
Ja.
Aber wenn nicht jetzt, dann halt nie eigentlich, ne? Und wenn du jetzt nicht schon glücklich bist, ob du jetzt die erfolgreichste Coachin bist, die du sein kannst, aber du bist jetzt schon das und du hast jetzt schon Spaß an deinem Weg und dann bist du genau da, wo du sein willst.
Genau.
Und nicht erst, wenn du so und so viel Umsatz machst und so viel weißt du, was ich
meine? Ja, ja.
Tatsächlich. Es wird halt nicht besser als jetzt, wenn wir es nicht jetzt schon.
Genau.
Ja.
Also jetzt ist der Punkt, den ich umsetzen. Jetzt ist der Punkt für mich gekommen, das merke ich auch innerlich, dass ich es umsetzen muss.
Mhm.
Ich muss es jetzt umsetzen. Weil wenn ich es jetzt nicht tue, wenn ich jetzt nicht für meine Zukunft gehe, dann ist es vorbei. Also für mich jetzt, ja? Es ist nie zu spät, eine Veränderung heraufzubringen oder hervorzubringen, weil auch mit 60 kannst du dich verändern. Und ich glaube, diesen Gedanken müssen wir auch von uns lassen, dass wir, Das haben wir ja, gell? Also immer gedacht, mit 65 ist der Weg zu Ende, du gehst in deinen Ruhestand, fertig ist es, ja, und dann tust du noch vor dich hin vegetieren, ja, lebst dein Leben und gut ist es. Bei manchen ist es auch tatsächlich so und es ist auch gut so, wenn sie das für sich beschließen und so leben. Für mich ist es nicht der Fall, weil ich bin ein Wesen, was sich weiterentwickeln möchte, was nie, denke ich, sagen wird, es ist vorbei. Ja, weil, also ich sehe mich mit 70 immer noch aktiv sein, ja, und das ist eigentlich auch mein Ziel, dahin zu kommen, wirklich zu sagen, auch wenn ich nicht mehr arbeiten muss, das ist mein Traum, zu arbeiten, wann, mit wem und wo ich will, ja, das ist mein Traum, trotzdem meine Weisheiten und das, was ich jetzt so mitgenommen habe an Erfahrungen, an andere Menschen weiterzugeben, weil ich denke, mittlerweile habe ich das auch für mich kapiert, dass ich aus dem, was ich gemacht habe und aus dem, was ich erlebt habe, dass ich da ganz viele Menschen inspirieren kann und kann sie mitnehmen, ja, und kann denen zeigen auch, wie es denn anders möglich ist oder dass sie eine andere Möglichkeit haben, ja, für sich das Beste zu machen, auch aus einer Krise heraus.
Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Für mich ist der Sinn des Lebens, da anzukommen, wo du hin willst. Glücklich zu sein. Tatsächlich glücklich zu sein. Aber das Glück ist nicht, finde ich jetzt nicht an einem mega Bankkonto, sondern das Glück empfinde ich, mit Menschen umgeben zu sein, die dich wirklich wertschätzen. Und die stolz darauf sind, mit dir einen Weg gehen zu dürfen. Ja. Und Liebe und Leidenschaft. Das ist das, was ich nämlich selbst nicht immer bekommen habe oder zumindest nicht immer ansehen konnte.
Ja, ich finde, du strahlst es total aus. Diese Leidenschaft für deine Themen oder auch die Liebe und du bist ja auch total, ja, gehst auch voll auf in dieser femininen Rolle, die du vorhin ja beschrieben hast. Irgendwie dieses Geben und Fürsorge und so, ne? Ja. Also ich finde, du strahlst es total aus, auch wenn du es nicht immer bekommen hast.
Ja. Das ist aber eine lange Arbeit gewesen dahin. Das kann ich dir sagen, ja. Das habe ich 180 Grad.
Hast du ein Beispiel von jemand, der zu dir kam, den du gecoacht hast, der seinen Weg wieder gefunden hat? Weißt du, jemand, der eine Krise vielleicht durchgemacht hat und dem du auf die Beine geholfen hast?
Also tatsächlich ganz aktuell bin ich vor 14 Tagen angeschrieben worden. Aus meiner letzten Arbeitsstelle jetzt heraus habe ich einen Menschen gecoacht, ihm geholfen, seine Bewerbungsunterlagen fertig zu machen. Als Jobcoach machst du ja verschiedene Übungen, hast du da über Perspektivenwechsel, Bewerbungsunterlagenerstellungen und. Gibt es da verschiedene Bereiche, die da gemacht oder unterstützt werden können, auf Anfrage hin. Und der Mensch wollte das Coaching erst abnehmen.
Weil?
Weil er gesagt hat, er hat er ist in einem Coach, in einem anderen Coaching schon drin und er braucht es nicht. Und den habe ich bekommen. Zur Unterstützung, Bewerbungsunterlagen erstellen. Ich hatte mit ihm zwei Sitzungen. Also das wird immer in 2 Tagen gemacht. Und er hat sich letzte Woche bei mir gedankt, dass er bei mir war. Und er sagt, er war froh, dass er das Coaching doch durchgeführt hat. Er ist gerade in seiner besten Zeit.
Ja, super.
Und das hat mich sehr gefreut und auch so ein bisschen ergriffen. Ich dachte, okay, Susanne, du hast auch da wieder einen Menschen begleitet oder vielleicht auch die Augen geöffnet in dem Gespräch. Wenn wir auch waren auch auf guter Linie, also auf gutem Niveau, haben uns gleich verstanden, auch mit den Themen, weil er auch so den spirituellen Hintergrund hatte und auch eher in der weiblichen Energie war, wie jetzt in dieser feurigen Führungsgeschichte, also mit der männlichen Dominanz. Und Ja, also wenn ich dann solche Ergebnisse sehe oder so so die Rückmeldung bekomme, und das ist jetzt nicht nur die eine, sondern ganz viele Rückmeldungen in der Hinsicht, dass ich was bewege, dass ich Menschen öffne, vielleicht auch einen anderen Gesichtspunkt anzunehmen oder für sich zu erkennen, wo sie hinwollen, dann werde ich demütig da hingehend. Mhm. Weil ich denke, okay, Susanne, hast jemandem wieder geholfen, einen Fuß, eine Stabilität zu bekommen. Und zweites Beispiel, eine Ukrainerin im Profiling, habe ich jetzt über Anerkennung und so weiter, auch über diesen Prozess des Arbeitsamtes hinaus, also des Jobcoaching hinaus, persönlich begleitet. Die ist jetzt, hat jetzt ihre Erzieherposition, die sie haben wollte, bekommen. Ja, das erfüllt mich einfach. Ja. Also da werde ich emotional, weil mich das
ich finde das ganz schön zu sehen.
Macht mich das toll.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, aber das toll.
Grad, wenn ich da dran denke, bringt mich das gerade ein bisschen emotional ein, ja.
Ja, ich finde ich schön, auch dann die Emotionen zu sehen. Ja. Egal in welchem Bereich, wenn ich merke, ein Mensch geht da drin auf, dann finde ich das total toll.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, und das habe ich jetzt natürlich auch dann in dem persönlichen Bereich, wenn ich merke, der freut sich und da kommt was wieder. Dann ist das, geht für mich einfach, da bin ich stolz. Ich bin da mega stolz und.
Zu Recht.
Ja, genau.
Zu Recht. Und welche Rolle spielt denn Geld in dieser ganzen Komponente? Ne? Jetzt haben wir die Umgebung abgedeckt.
Ja, genau.
Jetzt haben wir Sport. Jetzt haben wir große Emotionen auch schon gehabt.
Ja.
Jetzt müssen wir auch mal kurz auf dieses langweilige Geld- und Investieren-Thema kommen.
Ja, natürlich.
Um das vielleicht ein bisschen greifbar zu machen, magst du mal erzählen, wie war denn in der Vergangenheit dein Umgang mit Geld? Was für eine Rolle hat es in deiner Familie gespielt? Mhm. Und dann vielleicht überleitend, wie bist du jetzt drauf gekommen, zu sagen, auch das Thema Geld ist ein Thema, wo ich mich mit beschäftige und meine Leute auch coachen möchte.
Mhm. Ja, also Geld hat bei uns natürlich immer eine ganz gravierende Rolle gespielt. Ja, ich bin groß geworden zwischen Sparen und Schulden. Also das sind zwei wirklich Komponenten. Wenn ich was gesondert haben wollte, dann schon im jugendlichen Alter musste ich dafür gehen. Also musste ich dafür einen Nebenjob anfangen. Ich habe Zeitschriften ausgetragen, um mir dann was gesondert leisten zu können. Wie den Standard, ich sag's mal so. Bin also auch schon, ich sag mal, mit 10 wirklich in die Arbeitswelt gekommen, wenn man das so sagen will. Ja, um für mich dann auch tatsächlich schon die finanziellen Mittel möglich zu machen. Wenn wir zu Hause auch 3 Kinder waren, mein Vater selbstständig, die Mutter Hausfrau, dann war auch immer das Geld halt knapp.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich auch immer mitgenommen. Ja? Aber ich war der Mensch, der auch immer dafür gesorgt hat, dass der Ausgleich passiert ist. So, und ich habe ganz lange Zeit wirklich mehr mein Überziehungskonto gehabt, also meinen Dispo-Kredit überzogen und dann im Jahresende durch meine Tantieme, die ich erwirtschaftet habe, dann wieder ausgleichen zu können, um das Niveau zu halten. Ja? Ich irgendwann, ich habe ganz viele Schulden zurückgezahlt, ganz viele Schulden, die sich irgendwie durch verschiedene Themen aufgehäuft haben. Arbeitslosigkeit von meinem Mann, Umschulung von meinem Mann, dann auch zwischendurch mal eine Situation, die nicht so schön war, von mir dabei, wo ich dann gekündigt wurde. Also wir haben trotzdem immer dafür gesorgt, dass halt der Ausgleich passiert ist über die Arbeitswelt. Ich habe auch immer gut verdient, davon mal ganz abgesehen. Aber es war auch nie Geld da.
Mhm.
Ja, das ist immer ausgegeben worden, im Vorfeld schon, dann wieder abgedeckelt zu sein. Also tatsächlich Schulden und Sparen. Ja, also ich bin da wirklich mein Leben lang geprägt durch diese Geschichte. Und was ich jetzt persönlich aus der Sicht jetzt hier heraus gar nicht so negativ sehe, weil ich ja immer auch den Umgang mit dem Geld hatte. Ja, ich habe es nur mit Mindset, was das Finanzielle, was das Geld-Mindset angeht, nie so mitbekommen, dass ich gesagt habe, oder ich kam nie in diesen Genuss, wirklich zu sparen. Ja, weil das, was gespart wurde, das wurde dann halt auch wieder ausgegeben. Als die Kinder kamen, natürlich dann für die Kinder Hobbys, für Bücher, Reisen, was du halt auch dann so machst. Und als ich die Schulden zurückbezahlt hatte, habe ich damals gesagt, wir kaufen jetzt ein Haus. Weil ich so von der vom Betongold, vorhin hatten wir es ja vom Betongold, immer mitbekommen habe, schaff dir ein Haus an. Meine Eltern hatten auch Besitz, also in Immobilien heute noch. Und das ist deine sichere Rente sozusagen. Du musst keine Miete mehr bezahlen. Ja? Du hast ein Fundament, ein Haus, ein Dach über dem Kopf, was dich dann nichts mehr kostet, wenn du in deine Rente gehst. Und ja, das habe ich dann auch getan. Und ich heute gesehen, war es wirklich ein Glücksfall, dass wir an dieses Haus günstig gekommen sind.
Wann habt ihr das gekauft?
Was haben wir gekauft? 2008, weiß ich das gar nicht mehr. Genau, und dieses Haus hat mich tatsächlich auch vor einem neuen Schuldenberg bewahrt, um meine Schreibung abzuwickeln.
Ja.
Genau. Also es war damals schon intuitiv, war es für mich wirklich eine Kapitalanlage, so habe ich das gesehen, für mich selbst. Ich habe da auch ganz viel rein investiert in dieses Haus. Einmal natürlich durch den Umbau, durch die Kernsanierung, weil ich gesagt habe, ich setze mich jetzt nicht in ein, es war älter schon, ich setze mich jetzt nicht in eine Renovierung rein und renoviere dann Stück für Stück, sondern wenn, dann will ich auch erstmal 10 Jahre oder 15 Jahre Ruhe haben. Also wenn, dann machen wir das direkt in einen drin. So. Und dann zahlen wir dann halt ab. Das haben wir auch gemacht. Heute weiß ich, bin ich schlauer, heute will ich es tatsächlich anders machen. Genau, das Haus.
Hast du das so heute anders machen?
Ich würde tatsächlich Mehrfamilienhaus kaufen, mich selbst in der Miete lassen und dieses Mehrfamilienhaus dann vermieten. Ja, also passives Einkommen aufbauen. Ja. Und irgendwann dann, wenn ich wirklich gesättet bin, dann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Eigentumswohnung oder ein Haus und es wird dann bezahlt für mich.
Ja.
Ja, so würde ich das heute gestalten. So habe ich es auch im Kopf. Okay. In der Zukunft.
Ja, ich denke, Immobilien sind deutlich greifbarer für die meisten Menschen als jetzt Aktien, ne? Eine Immobilie, da weißt du, was du hast. Das ist ein echter Wertgegenstand. Aktie ist oft so im Kopf nicht ganz so greifbar, ne? Selbst wenn wir die Produkte von diesen Firmen ja ständig irgendwie um uns haben und benutzen, ne? Ist es nicht ganz so greifbar einfach für die breite Masse?
Ja, also es hat auch wieder was von der Anstruktur her zu tun. Ja, damals hat man ja geschaut, wie das Haus Dach über dem Kopf. Ja, so Immobilien sind halt von der Struktur her gewachsen. Ja, jeder, der heutzutage eine Immobilie hat, ist ja unterbewusst eigentlich schon Halbmillionär, ja, weil wenn man so will, ja, das ist aber gebundenes Kapital. Man kann tatsächlich nicht so arbeiten damit. Es arbeitet von sich aus über die Zeit, hat aber auch viel Wertverlust, muss man mal so sagen, weil man muss wieder investieren, um es halten zu können. Viele haben ja dann, wenn sie nicht investieren, einen Investstau, muss man ja auch so sagen. Wenn es Eigenbedarf ist, sowieso, man sitzt ja da drin, man hat also nicht wirklich eine Rendite daraus, sondern es ist Eigentum. Es sichert einen ab, auch wie die Edelmetalle, sichert einen ab, aber man hat keinen Invest. Ja. Tatsächlich Arbeit. Mehr Arbeit wie Invest. So, wenn man es geschickt macht, dann kauft man Immobilien, vermietet die und lässt dann natürlich die Vermietung durch den Mieter bezahlen und baut sich so mit tatsächlich über die Jahre halt sein passives Einkommen auf. Wobei man da auch immer wieder investieren darf. Ja. Aber gut, man braucht ja auch was zum Abschreiben. um die Steuer zu minimieren. Da haben wir da auch ganz viele Möglichkeiten in Deutschland, immer noch über die Steuer zu gehen und die für uns dann entsprechend anzupassen. Aber auch da weiß ja nicht jeder, wie es jemand machen kann. Hm. Ja? Wie ich aber jetzt da drauf gekommen war, tatsächlich, also ich habe vor 2,5 Jahren mir einen Kurs genehmigt, auch mit der Weiterbildung von Bodo Schäfer. Damals ist er mir irgendwie ins Haus geflattert, da war Wohlstand, habe ihn gebucht mit einer Freundin zusammen. Wir haben uns das tatsächlich zu diesem Zeitpunkt geteilt, weil es finanziell auch besser gepasst hat. Und sind diese 6 Monate durchgegangen und das hat mir, war mit da so ein Game Changer für mich, ja, wo ich erstmal gedacht habe, ich habe ja auch so diese alten Glaubenssätze in mir gehabt, du musst hart arbeiten, Philipp. Ist ja gar nicht so. Du musst nur wissen, wie es anliegt. Ja? Mhm. Und das über die Jahre. Und dann arbeitet das Geld für dich. Mhm. Ja? Aber darauf musst du auch erstmal kommen. Ja? Und das sind ja so Punkte, wo du, wenn du nicht die Offenheit besitzt, mal Dinge, die auf dich so einkommen, das war eine Chance für mich, meinen Blickwinkel zu weiten, mein Wissen zu verstärken, letztendlich vom Universum irgendwie entgegengebracht, um darin dann halt jetzt auch nochmal den Schritt zu tun und zu wachsen, um zu erfahren, welche Möglichkeiten bestehen denn jetzt irgendwie dein Geld, was du jetzt hast oder was du demnächst haben möchtest, was du dir aufbaust, wieder wachsen zu lassen. Und da bin ich dann auf ETFs gestoßen, auf Aktien gestoßen, auf Edelmetalle gestoßen und Immobilien, Schmuck. Also da gibt es ja unterschiedliche Investmöglichkeiten, die ganz individuell sind und auch natürlich zu dir in irgendeiner Art und Weise passen müssen.
Ja.
Ich sag's mal so.
Deswegen ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil oft in der Finanzwelt ist es so, es gibt ganz viele verschiedene Lager und die einen sind halt Immobilien, die anderen sind Krypto und die Krypto machen, das, sagen, Immobilien ist schlecht und die Aktien machen, sagen, das andere ist schlecht. Mhm. Aber es ist schon, wie du sagst, für jeden gibt es ein anderes passendes Angebot und wichtig ist, dass du das langfristig durchhältst und auch durchhalten willst und dass es zu dir passt.
Ja, jetzt musst du natürlich auch berücksichtigen, dass ja immer die Zeit auch ein Faktor spielt. Ja. Ja. Habe ich die Möglichkeit, durch den Zinseszins das Ganze aufbauen zu lassen, dann brauche ich natürlich nur ein kleines Volumen, was ich einsetzen brauche im Monat. Wenn ich jetzt bedenke, dass ich mit 20, 25 vielleicht angefangen hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon, wäre ich gesättet, ja, und könnte ganz anders sein. Ja? Ja. Dadurch, dass ich dann halt immer auch so viel Geld verloren habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Zug der familiären Strukturierung, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen darf, habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, um wirklich zu sagen, okay, mit der Rente oder mit dem Punkt der Rente bin ich dann irgendwo auf einem Niveau, was mir persönlich aber auch reicht. Mhm. Ja, will ich nicht. Das ist für mich kein Maßstab, die Rente mehr. Ja, also mit dem Hintergrundwissen, was ich jetzt heute habe, weiß ich, dass dann ganz viel machbar ist, was die Deutschen gar nicht wissen, was sie aber teilweise gar nicht wissen wollen. Mhm. Ja, weil sie noch in diesem Glauben sind, dass der Vaterstaat für sie sorgt, wenn sie in die Rente gehen. Ja?
Ja.
Aber dann auch so abgenutzt sind, dass sie die Rente gar nicht lange mehr erleben können. Und es gibt ja ganz viele Beispiele, dass da kurz danach dann auch, wenn so der Lebensmittelpunkt wegfällt und ich auch dann so in so ein Loch falle, dass dann auch das Ende ist.
Ja. Ja.
Man den Lebensabend gar nicht genießen können, aus Krankheit vielleicht auch heraus. Ja,
Ja, passt ganz gut zu dem Punkt, wo wir vorhin hatten. Wenn die Rente da ist, dann genieße ich mein Leben, ja. Dann ist es vielleicht gar nicht mehr möglich, weil du eben nicht mehr da sein darfst. Ja.
Genau, genau. Wie viele Menschen leben vor schon einem Herzinfarkt, weil sie nicht auf sich geachtet haben? Wie viel, also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, ja, aber das kann man sich ja ganz leicht mal erfragen über die Möglichkeiten, die wir heute haben, wie viel wir wirklich noch zu diesem Punkt kommen, dass wir es genießen können. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, habe ich denn dann überhaupt noch das Geld, was ich jetzt verdiene? Es ist ja meistens so, dass man in der Ruhephase oder im Ruhestand eigentlich mit weniger auskommen darf. Ja? Wenn man dann nicht vorsorgt oder sich nicht entsprechend mal informiert, was kann ich noch tun, zusätzlich tun, was gibt es für Möglichkeiten, ja, dann ja, darf man damit zurande kommen. Und meistens ist es ja so, dass, ich sag mal, nicht jeder hat wirklich diese Hintergründe, dass er Immobilie hat, dass er eine, dass er die Miete nicht aufbringen muss, sondern wenn ich jetzt, wir sind, glaube ich, bei einem Rentenniveau netto von 1200 bis 1400 Euro monatlich, wenn ich da jetzt noch eine Miete von 600 Euro im Monat aufbringen darf, ja, was bleibt denn da noch im Leben? Also ich sehe uns auf eine ganz große Altersarmut hinlaufen, ja, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und gerade wir Frauen, die in früheren Zeiten jetzt zurückgeschieden sind wegen der Kindererziehung, viele Teilzeit nur gearbeitet haben, ja. Also wenn ich bedenke, dass sie mit 400, 600 Euro im Monat auskommen wollen, müssen, dann und nichts tun für sich selbst, um die Absicherung vielleicht noch zu verbessern, um sich doch noch mal was anderes aufzubauen oder ein bisschen vermehrt rausschöpfen zu können. Das Flaschenpfand, das muss wirklich schneiden noch. In Zukunft, damit wir das alles dann abfedern können.
Ja, wird dramatisch werden, wirklich. Ja, ist jetzt keine Angstmacherei.
Nein,
das sind einfach nüchterne Fakten.
Ja, du, ich habe über ein Jahr jetzt an der Bushaltestelle gestanden, weil es einfach für mich komfortabler war, mit dem Bus zu fahren, wie mit dem Auto, weil ich mitten in der Stadt gearbeitet habe. Und ich habe jeden Tag habe ich die Flaschensammler an mir vorbeilaufen sehen, in links da rein. Und ich, also das, ehrlich, da hat mir das Herz geblutet, weil wenn ich dann die Frauen bei mir im Institut gesehen haben, die jetzt nochmal eine Weiterbildung machen, die sowieso nicht viel Geld haben, die sich aber auch da für diesen Punkt gar nicht geöffnet haben, weil es für sie jetzt nicht maßgeblich war, ja, die den Hünden hätte das Mindset aber auch gar nicht bekommen, ja, bekommen haben, sag's mal so, jahrelang in diesem Trichter gehalten worden sind, ihr braucht nichts zu tun, wir machen das für euch, ja, plötzlich kriegst du dann von den Kopf knallen, nee, du musst dich selbst versorgen, guck mal zu, wie du klarkommst, ja. Die werden auf der Straße landen, ja. Das sind die Ärmsten. Nicht umsonst haben wir so viel Altersarmut, nicht umsonst haben wir so viel Tafeln möglich, also so viel Tafeln. Nicht umsonst haben wir Hilfeaufrufe für ältere Menschen, um denen mal irgendwas Besonderes zu geben. Oder sich leisten zu können, mal einen Friseurbesuch, mal ein Essen. Also da denke ich nur immer, nee, Susanne, also das willst du nicht für dich. Das willst du nicht für dich. Ja, du bist es dir mehr wert. Du bist mehr dir wert, einen gehobenen Standard zu haben, weil du es dir einfach, ach, ja, du hast es dir erarbeitet und du hast es dir verdient. Ja, über Jahre hinweg hast du dir das verdient, eine gewisse Situation im Alter zu haben, wo du mal nicht aufs Dezent achten darfst. Ja, sondern wo du gesettet bist, wo du abgefedert bist, wo du eine Basic hast, die Stabilität bringt oder Stabilität hat. Und das ist für mich dann auch der Punkt, wo ich sage, da kommen die Edelmetalle in Frage, weil die einfach nicht so schwankend sind wie Aktien, wie wie Krypto zum Beispiel, ja. Das sind für mich Geschäfte, die ich wo ich einsteigen kann, wenn ich ein gewisses Portemonnaie habe oder schon ein gewisses gefülltes Statement habe, wo ich sagen kann, okay, ich habe die Absicherung, die Basic, die habe ich, ja. Ich kann jetzt mal so ein bisschen spielen gehen. Also oder spielen oder jetzt eine lange Zeit habe, wo ich dann genau weiß, okay, wenn irgendwelche Einbrüche sind, die kommen, die auch vorhergesagt sind, wirtschaftliche Einbrüche, es ist immer so ein gewisser Rhythmus, der dann kommt, ja, das bietet die Gesellschaft so und es ist auch so in unserem Chart, wenn man das mal so über Jahre beobachtet, ist immer wieder eine Krise drin, ja, in der sind wir jetzt ja auch gerade so mehr oder minder, was die politische Lage angeht, die ja dann auch auf dem Aktienmarkt hin einwirkt, ganz massiv einwirkt. Wenn ich jetzt an Amerika denke und die Zölle denke, ja, also das sind ja Themenbereiche, da reagiert der Aktienmarkt direkt drauf, entweder positiv oder negativ, das darf man dann beobachten. Wo ich dann denke, okay, da spielt es keine Rolle, weil ich habe die Zeit noch, um es aufzufedern zu können.
Ja. Ja?
Wenn ich jetzt aber, ich sag mal, nur 15, 16, 17 Jahre noch habe, ja, dann muss ich gucken, dass ich das in einer gewissen Struktur oder Strategie anlege, dass ich nicht ganz so viel Schwankungen drin habe, sondern wirklich sagen kann, okay, mir tut es jetzt nicht weh, ja, wenn da was passiert, weil ich noch genug andere Dinge habe, die mein Fundament bilden.
Wie würdest du das selber für dich prozentual verteilen? So und so viel legst du da an, da. Kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie du das für dich persönlich machst?
Ja, also ich würde jetzt in dem Falle, baue ja auch auf, würde jetzt in dem Falle wirklich 30% auf Edelmetalle gehen, weil sie von der Stabilität und von dem Wachstum zwar langsam wachsen, aber stabil sind. Mhm. Ja, unsere großen Kontinente auch da drauf bauen, wie China, Deutschland und die Staaten tatsächlich auch. Die EZB ist voll eingelagert, ja. Die haben sich damit auch versorgt. China auch, was Gold angeht, ja? Die sind da bestens bestückt mit. Ich würde so aufteilen, wirklich Gold, 30% ETFs, weil sie auch sehr stabil sind, gerade jetzt was All World oder World, ETFs angehen und die, ja, also auch eigentlich so 30-40% in die ETFs, dann natürlich Immobilien da mit, jetzt muss ich überlegen, wo sind wir denn?
Das restliche
restliche Drittel Immobilien, nee, würde ich jetzt nicht, würde vierteln tatsächlich dann wollen, also 30-30-30-10. So, so würde ich es machen, 10% auf Aktien, auf aber Buy and Hold, also nicht jetzt wirklich traden, sondern Buy and Hold Strategie fahren und genau, also das sind für mich sind die drei wichtigsten, sind Immobilien, Edelmetalle und ETFs. Alles andere, Krypto bin ich jetzt tatsächlich gar nicht, weil es mir einfach zu schwanken ist und ich weiß, dass der Markt sehr beeinflusst wird, was das angeht. Da bin ich dann eher in den Aktien angesiedelt.
Hast du so eine Lieblingsaktie, würde mich jetzt als Aktienenthusiast interessieren?
Lieblingsaktie?
Nein. Sei es von der Rendite oder irgendwas, wo du sagst, es ist total toll und da freue ich mich so, Aktionär zu sein und die will ich lang halten oder?
Nee, ich habe gar sehr, baue da gerade mein Portfolio tatsächlich auf. Ich gehe da auch an Erfahrungswerte oder das, was ich aus dem Markt mitschnappe, auch ein bisschen Strategie natürlich dahinter. Kann ich jetzt wirklich nicht, ich sag mal, ich habe die großen auch drin, Amazon, Apple, jeder, natürlich auch Rüstung, ich sag mal so unter vorgehaltene Hand, gerade Rheinmetall, weil es ein tolles Wachstum ist. AXA habe ich drin, wirklich eine bunte Palette, genau, um es auch gestreut zu haben. Ja, was habe ich jetzt noch mit reingenommen gehabt? Ja, mir fällt es jetzt gerade gar nicht ein.
Ist nicht so.
Also, ist ein kleines Portfolio, was ich jetzt, wie gesagt, erst aufbaue. Ja, aber es darf wachsen.
Welchen Broker benutzt du?
Ich habe zwei tatsächlich, beziehungsweise auch drei, muss ich sagen. Denn ich bin auch da unterschiedlich unterwegs. Ich habe einmal den Trade Republic und ich habe Scalable.
Okay.
Scalable und ich habe noch einen Robo-Aktivator, nennt man das ja da.
Robo-Advisor.
Advisor, Entschuldigung, ja. Merkst ja, Englisch. Ja, okay. Noch mein To-Do, mein Learning. Da bin ich bei Oscar.
Okay.
Genau, dann habe ich aber auch zwei Strategien. Einmal eine konservative und einmal eine Risikobehaftung.
Mit dem Anleihenanteil dann nehme ich an, oder?
Ja, okay. Genau.
Okay.
So bin ich auch ein.
Super. Also ich fand, es war jetzt ein ganz, ganz buntes Gespräch. Viele Themen haben wir abgegriffen.
Ja.
Sehr, sehr interessantes Gespräch auch für mich. Ja, das war für mich wie gefühlt ein kleines Coaching auch, dass ich dir da geklaut habe jetzt mit der Podcast-Folge.
Alles gut.
Danke dafür.
Gern.
Abschließend für dich vielleicht mit Blick in die Kamera, ja, für die Zuschauer. Wenn du einen Tipp hättest, eine Message, die du jetzt rüberbringen könntest, ist es egal, ob das Finanzen ist, das, was dir am nächsten am Herz liegt. Was wäre ein Tipp, eine Lebensweisheit, eine Einstellung von dir für die Leute da draußen?
Okay, also ja, ich würde euch gerne mitgeben, für eure Wünsche und Träume zu gehen. Auf jeden Fall, egal was euer Umfeld sagt, macht euren Weg und geht mit Leidenschaft. Folgt eurem Herzen und dann seid ihr ganz weit dabei, weil das ist der Weg, den es auch ausmacht und den ihr dann auch nachvollziehen könnt und auch weitergeht.